glaube, dass wir als Branche generell ein Kommunikationsproblem haben. Dass wir nicht geschickt genug kommunizieren. Ja? Wir haben nicht die Hoheit über diese Kommunikation, sondern wir sind eigentlich eher getrieben. Ja? Ich meine, was im letzten Jahr passiert ist mit den Preisbremse oder noch im vorletzten Jahr mit der Gaspreisbremse, die schon verabschiedet wurde und dann auf den letzten Drücker doch nicht umgesetzt wurde. Ich meine, was das an Millionen Euro an Administrationskosten in den Werken war, aufsetzen nachher wieder nicht, jetzt auch diese Preisbremsen, dann wurden sie jetzt wieder abgeschafft. Ja? Die Stadtwerke, die ganzen Energieversorger sind alle immer nur Getriebene. Ja? Da wird halt eben hü-hott was verändert. Klar, sind alles anspruchsvolle Probleme. Ja? Aber es wird eigentlich so vorausgesetzt, dass die Branche das so irgendwie umsetzt. Ja? Und sie sind danach immer noch die Schmuddelkinder. Obwohl sie im Endeffekt durch diese Ukraine-Krise echt den Laden am Laufen gehalten haben und auch von der Politik darauf verpflichtet wurden. Ja, und dann kommt halt eben die Politik zum BDEW-Kongress. Der Bundeskanzler spricht da und anstatt eben mal mit der Branche in Austausch zu gehen, zu appellieren, zu motivieren, zu danken, zu motivieren, weiterzumachen, aufzufordern, die Energiewende zu leben, ja, wird da vom Papier abgelesen, total emotionslos. Ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft, genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg, und besonders reizen mich Gäste, die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Gut, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Utility 4.0. Heute zu Gast ist Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung bei Trianel. Grüß dich, Sven.
Hallo, Timo.
Moin, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich besonders. Vielleicht sage ich es auch bei jedem Gast, aber ich glaube nicht so. Ich glaube, wir sind sozusagen uns schon länger bekannt. Wir sind, sage ich mal, kann man als Disclaimer auch sagen, quasi arbeiten wir bei Marktbegleitern, bei zwei Marktbegleitern, die da unterwegs sind, die auch was Ähnliches machen. Das kann auch ganz spannend sein für mich mal, jetzt das ein bisschen abzugleichen, was ihr dort macht, was wir machen. Du bist aber auch eine spannende Persönlichkeit in der Energiebranche und ja, irgendwann hast du mal so einen Post rausgehauen und hast dann geschrieben über dieses Datum, wo du 30 Jahre Energiewirtschaft sozusagen Check machen kannst und hast von deiner persönlichen Reise dort gesprochen und was du alles erlebt hast und wie dankbar du bist. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal zu fragen, wenn du schon nicht ein Buch darüber schreiben möchtest, das hast du auch so ein bisschen angedeutet, lass mal mit dem Podcast anfangen, aber vielleicht wird das ja auch was, wird sich das auch zu einem Buch entwickeln. Insofern bin ich erstmal dankbar, dass du hier bist und wir wollen einfach sprechen über die letzten 30 Jahre, oder?
Machen wir gerne, Timo. Also erstmal herzlichen Dank für dein Interesse. Bücher zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie dann nachher auch gelesen werden müssen. Ja. Aber tatsächlich sind die 30 Jahre nicht nur wie im Fluge vergangen, sondern auch gespickt mit sehr vielen persönlichen Erfahrungen und auch Anekdoten gewesen. Und war für mich eine ganz tolle Reise.
Genau, da steigen wir gleich mal ein, aber am Anfang mache ich es immer noch mal so und frage mal, wie kommst du jetzt hier reingeschossen am Freitag? Wie war dein Tag bisher? Was ist so das, was dich in der ersten Woche dieses neuen Jahres so bewegt hat? Wie war es
bisher? War ja ein seichter Aufgalopp.
Ja.
Bin absolut tiefenentspannt und bin auch erst seit gestern wieder am Start. Hab das bewusst so positioniert, dass ich am Montag dann nicht von dem totalen Trubel übermannt werde, also ein bisschen vor der Welle bin. Das Wochenende steht vor der Tür.
Alles gut. Hast du denn eigentlich schon mal so einen Podcast gemacht?
Nee, das ist ein Novum für mich.
Das hat mich in der Vorbereitung eben mich auch gewundert, weil ich erlebe dich eigentlich als jemand, der auf LinkedIn hast deinen eigenen Account, den du nach eigener Aussage auch selbst befüllst und so liest sich das eigentlich auch. Bist eigentlich auch immer bei diesen neuen Geschichten vorne mit dabei. Und zumindest hätte ich jetzt so gedacht, bei der ZFK, die hätten dich doch wohl schon mal gefragt, ob du nicht im Podcast sein willst. Aber irgendwie, ja, freue ich mich, dass wir hier den Anfang machen können.
Wir wissen ja alle, irgendwann ist immer das erste Mal.
Genau. Alles klar. Gut, wir haben im Vorgespräch jetzt so ein bisschen, stimmen wir so ein bisschen die Themen ab. Wir haben jetzt diese 30 Jahre irgendwie da rumliegen. Das sind natürlich 30 Jahre Sven Becker, 30 Jahre Energiewirtschaft, 30 Jahre auch, nicht 30 Jahre, aber viele Jahre, 19 Jahre sind es, glaube ich, bei der Trianel. Die können wir uns alle so ein bisschen angucken, was da so war. Du hast bestimmt auch einige Anekdoten auf der Pfanne, die wir hier mal teilen können. Und ja, wir versuchen einfach mal alle Ebenen miteinander so ein bisschen zu verknüpfen, zu gucken, aber auch dann nochmal, wo wir stehen heute energiewirtschaftlich mit diesen Stadtwerken, mit der Klimawende, mit den ganzen Wänden. Das ist alles keine einfache Zeit, dass wir da auch nochmal gucken, wo wir so stehen und dann hinten raus nochmal gucken, was passieren muss aus unserer Sicht, aus deiner Sicht. Insofern, lass uns mal ganz einfach einsteigen, lieber Sven. Ich mache das immer so, dass ich einfach frage, so aus welcher Ecke kommst du eigentlich und aus welcher Zeit, sage ich mal? Wo bist du auf der Welt, auf die Welt gekommen? Was waren so die ersten Jahre, ohne da jetzt im Detail alles durchzugehen, aber um dich besser zu verstehen, wo kommst du her?
Jahrgang 68, Generation Golf, würde ich mal sagen. Ich bin der Jüngste von drei Brüdern, konservativ und sehr leistungsorientiert von meinen Eltern erzogen worden. Die ersten 10 Jahre im Ruhrgebiet, in Datteln. Mein Vater war damals bei der Metallgesellschaft und ist dann Ende der 70er Jahre ins Rheinland gewechselt. Und so bin ich eben dann die letzten Jahre der Grundschule und dann die gesamte Gymnasialzeit in Neuss sozialisiert worden und bezeichne mich insofern auch so als Rheinländer, auch wenn das nicht gebürtig so ist. Und habe dabei so meine prägende Zeit verbracht. Ich glaube, für uns alle war so die Gymnasialzeit sicherlich die prägende Zeit.
Ja. Und wenn du sagst, wertkonservativ, vielleicht darf ich da nochmal einhaken, weil das finde ich irgendwie interessant. Wie hat sich das ausgezeichnet oder wie würdest du das heute beschreiben, jemandem, dass du sagst, du bist noch so wertkonservativ und auch leistungsorientiert aufgewachsen? Wie haben deine Eltern das dir mitgegeben oder wie war das Umfeld, wo du sagst, ja, daran kann man
sich. Ich glaube, erstmal ist es ja, glaube ich, so, dass diese Generation, wir sind ja so die zweite Nachkriegsgeneration, wir sind schon auch mit gewissen materiellen Werten aufgewachsen, aber eben noch durch unsere Eltern geprägt, die diese unmittelbare Nachkriegsphase erlebt haben. Ja, und die eben auch noch mit stark aufbauen mussten. Und deswegen glaube ich, bin ich eben auch noch in dieser sehr starken Leistungsorientierung geprägt, dass es halt, dass man fleißig sein muss, redlich sein muss, diszipliniert agieren muss. Ja, das heißt also, wenn ich morgens um 3 Uhr in der Handelsblatt-Tagung das Licht ausmache, am nächsten Morgen muss man um 7:30 da wieder stehen.
Ja, und du hast sowas gemacht, glaube ich. Ne? Also,
ja, absolut. Ja. So, einerseits das, andererseits waren meine Eltern auch, also insbesondere mein Vater, einer, der sehr stark für Bodenständigkeit eingetreten ist. Also einer der Werte, die ich auch versuche, bei uns im Unternehmen zu teilen, ist, dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander umgehen. Ja? Und so das geflügelte Wort bei uns war immer zu Hause, dass man zum Pförtner genauso freundlich sein soll wie zum Vorstand. Das heißt also nicht demütig gegenüber einem Vorstand. Also wir hatten dann auch bei uns bei Abendveranstaltungen dann auch da Geschäftspartner meines Vaters, wo wir dann auch zu Kellnern hatten und so weiter, ja. Und da wurde aber auch von meinen Eltern gefördert, dass wir uns denen gegenüber auch also auf Augenhöhe präsentieren sollten, aber andererseits nicht gegenüber anderen überheblich sein sollten.
Also so auch als Kind oder als Jugendlicher hat man sozusagen den gleichen Anspruch auf Respekt wie die Geschäftspartner dann von deinem Vater. Also dass ihr dann euch nicht kleiner macht, aber auch nicht größer macht. So dass,
aber beziehungsweise andersherum auch, wenn du halt eben mit einer Putzkraft kommunizierst, ja, solltest du ihr gegenüber genauso wertschätzend agieren wie gegenüber einem, der vielleicht mit besonderen Meriten einherkommt. Also ich glaube, es ist so ein vielleicht schon etwas überlieferter oder veralteter Wertekanon, in dem ich aufgewachsen bin, der, glaube ich, aber auch unsere Generation geprägt hat.
Ja, also Generation Golf sagst du, aber es ist ja auch quasi diese Boomer-Generation, ne? Hast du das auch erlebt? Also du hast quasi diese Aufbau-Leistungsbereitschaft mitbekommen von deinen Eltern noch. Und ich habe mir das gerade nochmal wieder, war so ein Artikel über die Boomer. Bist du auch da, als du ein bisschen weitergegangen bist, dann nach der Schulzeit, als du dann, oder auch in der Schule, war das die Zeit wirklich, wo die Klassenräume voll waren, wo es überall schon 1000 Leute gab, weil es einfach so ein geburtenstarker Jahrgang war? Hast du das auch schon mal am Anfang erlebt, dass du dich durchsetzen musstest, weil einfach immer viele da waren und weil jemand wie bei Reise nach Jerusalem immer einen Stuhl wieder weggenommen hat und du musstest sehen, dass du einen erwischt?
Ja. Hat das also da schon begonnen? Also erstmal war es so, du erlaubst mir, dass ich mir den Marsch
verschaffe.
Erstmal war es so, dass ich mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen bin, wo halt auch von vornherein eine gewisse Erfordernis da gewesen ist. Ja. Ich habe zwei ältere Brüder, der eine ist 4 Jahre älter, der andere 18 Monate. Mit dem anderen, mein geschätzter Bruder Jörn, der auch in der Energiewirtschaft arbeitet, im Übrigen, der ist Justiziar bei der LEAG, bin ich fast wie Zwillinge aufgewachsen. Ja. Mhm. Und da war aber natürlich auch immer der Kampf um die Liebe der Eltern und um das Essen am Tisch sozusagen, das hat sicherlich auch geprägt. Ich bin dann, das passt auch in diesen konservativen Wertekanon, auf eine reine Jungschule gegangen, ja, und da waren wir 30 Jungs in einer Klasse, ja, wo natürlich auch einerseits Freundschaft auch als Wert transportiert wurde, aber wo auch immer wieder ein gewisser Konkurrenzkampf da war. Immerhin nicht um Mädels, ja, weil die waren ja nicht in der Klasse.
Ja, okay, das war schon mal ausgeräumt, genau. Ja, okay, gut, habe ich verstanden. Hast du dann, wenn wir mal schnell mal in Richtung heute gehen, gibt es Bereiche eigentlich, wo du merkst, dass du mit diesen Werten und mit dieser Kultur heute auch irgendwo aneckst, dass du merkst, das passt vielleicht hier und da heute nicht mehr so rein, oder dass du Schwierigkeiten hast, mit der jetzt ganz jungen Generation irgendwie umzugehen, weil du doch merkst, nee, da sind wirklich fundamentale auch Unterschiede da. Merkst du das, wenn jetzt neue Menschen, junge Menschen bei euch reinkommen? Oder?
Also ich würde mal sagen, am stärksten spüre ich das natürlich zu Hause. Ja? Ja. Ich habe zwei Jungs, die sind 26 und 25. Die natürlich einerseits auch in unserem Elternhaus dann auch eine gewisse Sozialisierung erfahren haben, aber die natürlich auch über ihren Freundeskreis und ihr schulisches Umfeld auch mitgeprägt worden sind und die natürlich mittlerweile auch über ihre Studien eine Selbstständigkeit erlangt haben die für sich einen eigenen Wertekanon entwickelt haben, der sicherlich auf unseren Werten auch basiert. Es ist überhaupt spannend, so auch zu sehen, wie sich das weiterentwickelt hat, denn ich habe ja selber auch die Werte meiner Eltern übernommen und sie auch weitergetragen. Ja. Und wir haben Traditionen erhalten, aber sie auch weiterentwickelt. Und genauso ist das bei den Werten. Und ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass die heutige Generation, das mache ich auch an unseren Jungs fest, die sind halt eben eher diese Generation Y, also auch Ask Why. Das heißt also, Dinge kritisch zu hinterfragen, auch nach dem Purpose bei einem Unternehmen zu fragen. Ja? Also das gebe ich auch gerne für mich zu und ich glaube, das trifft auch für viele aus dieser Generation Golf. Wir haben damals eben auch geguckt, wo sind die interessantesten Jobs und die größten Karrieremöglichkeiten und nicht unbedingt fördern die Kohle, Gas oder produzieren die erneuerbare Energien. Das hat sich gewandelt.
Ja. Also ein bisschen pragmatischer war man da, vielleicht auch nicht so politisch, ne? So, sondern mehr so.
Genau. Voran, vielleicht, ne? vielleicht konnten wir uns damals diesen Luxus auch nicht so leisten oder wollten es nicht.
Ja. Nee, finde ich cool. Also verstehe ich. So, jetzt bist du aus der Schule raus mit diesem ganzen Mindset, mit diesen Werten, mit diesem Ehrgeiz wahrscheinlich auch. Wie bist du dann gestartet in die Berufswelt? Oder was hast du dann gesagt nach dem Gymnasium? Wo hat es dich da als erstes hingezogen?
Also marketingtechnisch, ja, könnte ich jetzt erzählen, wie zielorientiert ja, ich letztendlich bei der Ruhrgas gelandet bin. Ja, ja. Aber wenn wir alle zu uns ehrlich sind, ist das ja dann doch über ziemlich viele Zufälle immer passiert.
Du hast auch studiert vorher erstmal noch, ne? Also diese
genau.
Runde.
Genau, also bei mir war es so, dass ich in der Abi-Phase, wo für mich als nächster Schritt schon die Bundeswehr vorgesehen war, wir hatten damals noch Wehrdienst, ja. Da habe ich einen schweren Unfall mit meiner Hand gehabt. Mhm. Ich habe da, sieht man ja auch, als Linkshänder Fingerglieder verloren an meiner linken Hand, dadurch, dass ich damals in so einem Malocha-Laden jobbend in der Steinpresse gelandet bin mit der Hand. Oh. Und da habe ich also einen wirklich schweren Unfall gehabt, der zunächst mal die Pläne zur Bundeswehr zu gehen und mir damit eine Entscheidung abzunehmen, was ich denn jetzt machen sollte, über den Haufen geworfen hat. Ja.
Ja.
Und was auch gleichzeitig für mich persönlich, also rückblickend, eine wertvolle Erfahrung gewesen ist, also mit so einem, weil bis dahin ging mein Leben eigentlich immer nur kontinuierlich so nach oben, ja. Und auf einen Schlag, ich fühlte mich da unmittelbar wie so ein Krüppel, weil ich so, du hast dann das Gefühl, dass die Leute jetzt nur noch auf deine Hand gucken.
Du bist auch Linkshänder gewesen und die linke Hand war kaputt, habe ich tatsächlich
verstanden? Genau. Ja, okay. Bin auch immer noch Linkshänder, spiele auch mit links Tennis und schreibe mit links weiterhin, ja. Habe also auch noch Glück in dem gesamten Drama gehabt, dass halt eben insbesondere der Zeigefinger und die Kuppe erhalten bleiben konnte. Ich will jetzt gar nicht in das Anatomische einsteigen. Mhm. Aber da erstmal sind mir da auch wiederum die Werte der Familie nochmal vor Augen geführt worden, wie da meine Eltern, meine Brüder auch hinter mir gestanden haben. Und aus dieser Krise heraus war jetzt eine Neuordnung, weil ich eben jetzt nicht mehr zur Bundeswehr ging. Was sollte ich machen? Und ich habe mich dann damals noch kurzfristig versucht, für eine Banklehre einzubringen. So quasi, ich kaufe 2 Jahre Wartezeit und mache eine qualifizierte Ausbildung. Mhm. Und da ist quasi von Juni bis 1. August nicht mehr möglich war, da noch was kurzfristig zu machen. Ich hätte ein Jahr später das machen können, habe ich mich dann entschieden zu studieren. Und da ich wirtschaftlich interessiert war, habe ich mich dann damals für Volkswirtschaft eingeschrieben, mit dem Hintertürchen dann auf BWL wechseln zu können. Mhm. Habe aber in dem Studium festgestellt, dass VWL also für mich wirklich unglaublich interessant war und wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, auch eine ideale Ausbildung für die Energiewirtschaft, weil halt eben das gesamte energiewirtschaftliche Zusammenwirken auf einem gewissen Marktdesign und auf ordnungspolitischen Kräften basiert, die man halt eben in der VWL lernt. Du lernst sehr stark modellhaftes Denken in so Kausalketten, die Dinge durchzudeklinieren. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in Kiel dann studiert. Komme aus einer Seglerfamilie. Wir hatten damals auch unser Segelboot in Kiel. Und bin ich auch Flügge geworden, weil ich eben als Jüngster von 3 bis dahin so zu Hause gehegt und gepflegt wurde. Ja. Und dann auf einen Schlag 500 Kilometer in den Norden geschossen wurde.
Und das mit der Hand war dann schon, das hast du dann irgendwie ärztlich versorgt, das war dann schon okay. Und so konntest du dann da starten ohne.
Ja, und es war sogar, dieser Tapetenwechsel war sogar auch dahingehend wertvoll, dass du halt eben eine Art Neuanfang hattest. Ja, die Leute kannten mich ja auch nicht anders.
Okay, und sag mal, wenn du sagst, Volkswirtschaft war so dein Ding, das ist ja so diese Makroperspektive, wie du sagst, die Modellhaftigkeit, die sicherlich für die Energiebranche wichtig ist. Jetzt hört man ja heute auch, oder vielleicht war es auch in den letzten 30 Jahren so, öfter mal, dass auch, sag ich mal, die Branche unternehmerischer werden muss, sag ich mal, auch überspitzt gesagt, mehr BWL mal gut vertragen könnte. Siehst du das auch so? Weil du hast, wir kommen später noch drauf, wie sich die alte und die neue Energiewirtschaft so ein bisschen unterscheidet. Aber glaubst du auch, dass zu viel Modell, zu viel Regulierung, zu viel Politik eigentlich der Energiewirtschaft so ein bisschen im Wege steht auch und dass nicht im Gegenteil ein bisschen mehr Unternehmergeist, Risikobereitschaft, Mut da fehlt heute?
Also grundsätzlich teile ich deine Auffassung, dass wir mehr Unternehmertum brauchen, dass wir mehr individuelle Initiative benötigen, um die Dinge voranzubringen. Dem steht die Volkswirtschaftslehre aber gar nicht entgegen. Mhm. Ja? Denn also gerade im Gegenteil, das, was die Volkswirtschaftslehre predigt, ja, oder auch die aus der Volkswirtschaftslehre abgeleitete Wirtschaftspolitik, ist ja zumindest in den westlichen, in den kapitalistisch orientierten Staaten so viel Markt wie möglich und so viel Staat wie nötig. Ja, also das Vertrauen auf die Marktkräfte und die Rolle des Staates als, Adam Smith hat es mal genannt, als Nachtwächter, ja, der also wie so eine Art unsichtbare Hand die Kräfte des Marktes in sauberen Bahnen leitet, ja, der also quasi der Leitplanken aufbaut, um sicherzustellen, dass aus Marktkräften nicht Marktmissbrauch wird. Mhm. Ja. Und das war ja eigentlich auch gerade die Idee der Liberalisierung 1998, dass man gesagt hat, wir lassen Markt zu. Und was wir aber in den letzten 10 Jahren gesehen haben, insbesondere in der jetzigen Legislaturperiode, ist Interventionismus und Dirigismus des Staates, ja, das nur noch mittlerweile über Subventionspolitik die Unternehmer dort investieren, wo sie gesicherte Renditen bekommen, weil wenn du in marktorientierten Bereichen investierst, du Gefahr läufst, dein Investment zu verbrennen, was ja in jüngerer Zeit mit einigen passiert ist, die halt eben investiert haben in moderne Gaskraftwerke, moderne Kohlekraftwerke, in Pumpspeicher. Die Frage ist ja jetzt, sollst du in Batteriespeicher investieren? Mhm. Und wenn du in Batteriespeicher investierst, kommt der Staat und fördert die Heimspeicher und hat auf einen Schlag ein großes Investment im Bereich der Batteriespeicher entwertet. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, wir brauchen einen Staat, der stabile Rahmenbedingungen gibt, der Vertrauens- und Investitionsschutz bietet, damit Unternehmer dort agieren können, um die Investitionen zu tätigen, die auch tatsächlich notwendig sind, damit die Energiewende ein Erfolg wird. Ich glaube, da hapert es zum Teil, zum jetzigen Zeitpunkt. Absolut berechtigt, dass deine nächste Frage sein muss, ja, aber in anderen Branchen wird doch auch investiert.
Ja. Woher wusstest du das? Genau, oder es wird investiert. Ich wollte, in anderen Branchen gibt es ja auch so Dinge wie, keine Ahnung, im Handel oder in Bereichen, wo einfach mal ein Brexit da ist oder wo Lieferketten zusammenbrechen. Ne? Vielleicht ist man nicht so in dieser Branche drin, aber irgendwie denke ich immer so, die jammern da auch nicht so rum, dass dass nicht alles stabil ist um sie herum. Die sagen, okay, dann müssen wir halt damit umgehen. Wir kriegen viel Geld, dass wir darauf reagieren können und wir ändern einfach die Strategien.
Ja. Durchaus legitim. Ich kenne aber keine Branche, die so kapitalintensiv ist wie die Energiewirtschaft, die so langfristige Amortisationszyklen hat. Ja, also wir reden hier über 20, zum Teil 30 Jahre, die du halt benötigst, um ein Investment zurückverdienen zu können. Und wenn du halt eben nach 4 Jahren schon einen Move hast, wo halt der bisherige Rahmen oder die Leitplanken zerstört sind, ja, dann kann das relativ schnell eine Investitionsruine werden und führt dann zu Investitionsattentismus. Wenn ich hingegen nach 3 Jahren mein Investment wieder zurückhabe oder halt eben nur sehr geringe Investitionen tätigen muss, dann bin ich eher bereit, mich auf ein politisches Risiko einzulassen.
Ja. wenn du jetzt über Risiken sprichst, so fällt mir halt immer der Philipp Schröder ein mit seinen 1,5 Unternehmen. Die haben ja eigentlich dasselbe Umfeld, ne? Ich frage mich immer, wie schützen die sich davor oder wieso können die sich da so reinschmeißen, jetzt von außen betrachtet, auch in so ein, sag ich mal, in so ein überreguliertes und mit vielen Interventionen behaftetes Feld. Die jammern sicherlich auch, aber irgendwie spüre ich da auch immer noch ein bisschen mehr Boldness zu sagen, ja, das kriegen wir irgendwie schon hin. Ist das ein unfairer Vergleich zwischen dieser neuen Energiewirtschaft, sag ich mal, und der klassischen Energiewirtschaft, wie es Stadtwerk
und IVG? Schließt sich ja gar nicht aus. Also erstmal ist natürlich für Startups nochmal ein anderer Schritt. Wenn ich keine Legacy habe, weder kulturelle Legacy noch Bestandsgeschäft, kann ich natürlich auf der grünen Wiese Dinge neu aufbauen. Zweitens, aber auch 1,5 Grad basiert ja auf Subventionen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ich gehe in Bereiche, wo ich ein ganz großes unternehmerisches Risiko habe, weil dieses Geld im Feuer ist. Also ich weiß nicht, könnte mir nicht vorstellen, dass 1,5 Grad in ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk investiert hat, was wir dringend benötigen würden, um gesicherte Leistung zu haben, was aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommt, weil keiner investiert vor dem Hintergrund, dass man gar nicht weiß, wie bei dem jetzigen Marktdesign, das zurückverdient werden soll.
Okay, gut, jetzt bist du in Kiel, segelst dir den Sommer um die Ohren, hast viel Spaß, ich komme ja auch.
Das war tatsächlich so. Du hast im Sommer, das Semester von April bis Juli sehr intensiv genossen und dann im Winter hast du echt hart studiert.
Und sag mal, kleine Insiderfrage, gab es damals auch schon in Kiel das Far-Out? So eine Hausdiskothek?
Ja, klar.
Okay, gut. Ja, klar. Dann haben wir eine Verbindung, wo wir vielleicht mit ein paar Jahren Unterschied, ich aus Neumünster komme, du warst in Kiel, waren wir in dieser Hausdiskothek, wo dann irgendwie Backwarenmäßig so irgendwie, keine Ahnung, um Mitternacht wurde alles leise. Okay, gemeinsam.
Damals gab es auch noch die Kieler Woche mit dem, da war das Bayernzelt, stand da unten noch im kleinen Kiel, bevor das dann wegen Lärmbelästigung in die Ostseehalle reingebracht wurde. Und die Kieler Woche war immer das totale Highlight. Ja. In der Regel total verregnet, aber immer wieder ein wirklicher Höhepunkt des Jahres. Ich habe dann noch ein Jahr in Dublin verbracht, am Trinity College, im Rahmen von Erasmus. Und da ich im Studium schon damals recht weit vorangeschritten war, habe ich mich damals so auf anderen Wegen befunden und habe ein bisschen VWL gemacht und Spanisch und Psychologie und habe also an der Psychologie viel Gefallen gefunden, was mich vielleicht unbewusst dann auch später für diese kulturellen Themen geprägt hat. Bin dann nach Kiel zurückgekommen und irgendwann stand dann auch das Examen vor der Tür.
Genau. Und das, denke ich mal, hast du wunderbar hingelegt, wenn ich mir deinen Ehrgeiz und deine Freizeitaktivitäten und das drumherum so vorstelle. Erasmus noch einen Haken dran gemacht, auch super. Und dann hast du aber irgendwie danach noch ein MBA in Chicago drangehangen. War das unmittelbar danach?
Hab ich das nee, das war berufsbegleitend 2000 erst. Also mit mittlerweile 7 Jahren Berufserfahrung. Ich bin dann halt 93, der Post zum 1.10., 2023, 30 Jahre Energiewirtschaft. Ich bin dann zum 1.10.93 bei der Ruhrgas eingestiegen.
Also direkt aus Kiel kommend mit dem Diplom in der Tasche, direkt wieder runter, so ein bisschen Richtung Heimat.
Ja, wobei das jetzt nicht so war, dass es naheliegend war, dass ich in der Energiewirtschaft landete. Ich hatte mich beworben bei Banken, Beratungsgesellschaften und so Handelsunternehmen, also Haniel, Metro und Ruhrgas. Es gab damals den sogenannten Staufbiel. Das war so ein Buch für Hochschulabsolventen, wo die ganzen Trainee-Programme drin waren und Bewerbungstipps und so weiter. Das war ja die Zeit vor dem Internet. Und ich hatte, obwohl ich mich bis heute immer noch nicht als guten Volkswirt bezeichne, hatte ich allerdings durch diese theoretische Ausbildung in Kiel und dieses eine Jahr in Dublin, wo sehr stark auf Zusammenhänge geachtet wurde und auf Erklären, habe ich irgendwie einen ganz guten Angang gefunden, um ein vorzeigbares Examen zu absolvieren. Ich bin sogar nachher da als Jahrgang als Bester rausgekommen und hatte vor dem Hintergrund gedacht, jetzt rollen mir die Beratungsgesellschaften, also McKinsey und BCG, den roten Teppich aus. Mhm. Und also auch Landung in der harten Realität. Ich bin da hingekommen und bin also in den Vorstellungsgesprächen auch durchgefallen, weil ich die entsprechende Vorbereitung mit diesen Fallstudien und so weiter.
Hast du nicht gemacht?
Ich, ne, also relativ naive Vorbereitung. Ich war gut vorbereitet auf alle theoretischen Themen, aber eben nicht auf sowas. Und
diese Case Studies, ne? Ja, genau.
Genau. Und hatte Zusagen von der Deutschen Bank und der Dresdner Bank, bin aber witzigerweise auf dem Weg zum Assessment Center der Dresdner Bank. Ich war Dresdner Bankkunde und hatte als Student natürlich mein Konto immer chronisch überzogen, am Geldautomaten gewesen, um mir Geld zu holen, um weiterreisen zu können. Und da war mein Konto gesperrt von der Dresdner Bank, bei der ich gerade
Wo du hin wolltest, ja.
So, und habe dann zwar noch das Assessment Center gemacht, aber habe mir dann nachher geschworen, also zu der Dresdner Bank gehe ich schon mal nicht mehr. Mhm. Aber also im Rahmen dieser Bewerbungstournee auch bei der Ruhrgas vorgesprochen, die mich damals wirklich total überzeugt und begeistert hat. Einerseits mit einem spannenden beruflichen Umfeld, weil ja damals auch schon die Energiewirtschaft vor der Liberalisierung stand. Das war 1993, wurde über die Liberalisierung der Gaswirtschaft damals noch vor der Stromwirtschaft gesprochen, was ja die Gaslobby nachher erfolgreich umgedreht hat.
Genau, ich wollte sagen, nur gesprochen, oder? Also lange.
Ja, es wurde dann ja 1998 die Stromwirtschaft und 2000 die Gaswirtschaft liberalisiert.
Okay, aber 93 wurde schon gesprochen. Und wo du
warst, haben sie gesagt, ja, hier geht's bald konkrete, los. Waren schon konkrete Pläne da, aber die Ruhrgas, die hatte ja auch den BGW und war auch in der Eurogas sehr, sehr stark positioniert und hat auch betriebswirtschaftlich durchaus nachvollziehbar sich halt mit Lobbying auch dafür eingesetzt, dass diese Liberalisierung noch ein bisschen wartete, sozusagen. Aber neben diesem Veränderungsumfeld war ja in den 90er Jahren Gas der Hoffnungsträger, auch für eine modernere Energieversorgung, auch für eine Reduzierung der Abhängigkeit von Öl. Und darüber hinaus baute Ruhrgas sehr, sehr vorausschauend und auch fortschrittlich einen Pool von Potenzialträgern und Nachwuchskräften auf, die quasi im Jahr 2000 dann so diesen Führungskräftejahrgang, der in den 70er Jahren reingekommen ist, als die Erdgaswirtschaft ja entwickelt wurde und 2000 dann abtreten würde, dann auch nachher zu ersetzen und auch zu unterstützen. Und da bin ich mit vielen Kollegen, die ich heute immer wieder treffe, dann in dieses Führungsnachwuchsprogramm eingestiegen und habe da also eine unglaublich wertvolle Erfahrung und auch eine steile Lernkurve gemacht.
Hattest du auch früher den Eindruck, dass, wie es bei mir war, ich dachte wirklich eine ganz lange Zeit, dass Gas ein grünes Medium war. Dass es Öl gibt, dieses schmutzige, und dass es das saubere, gute Gas gibt. War das bei dir auch so drin? Also das ist ja auch eine gut klug angelegte Marketingkampagne, sage ich mal, gewesen. Aber ich dachte ganz lange, Gas ist eigentlich nichts gegen zu sagen. Es ist auch besser als Kohle, sage ich mal, und Öl.
Also das war auf jeden Fall auch ein Verkaufsargument. Auch noch das Argument, dass man sich ja einen Kellerraum spart, ja, gegenüber dem Öltank. Ja,
genau.
Und dieses Argument, das galt ja sogar noch in den späten 10er-Jahren des 21. Jahrhunderts, ja, mit Gas als Brückentechnologie. Diese Brücke ist ja eher wegen der Sorge um die Versorgungssicherheit, Stichwort Ukraine-Krise, auch zurückgedrängt worden. Aber ich glaube auch weiterhin, da bin ich vielleicht eher ein traditioneller Energiewirtschaftler, der nicht mehr an Wunder glaubt, dass wir Erdgas noch länger benötigen werden, als wir uns das heute eingestehen, weil die Wasserstoffwirtschaft so schnell nicht hochlaufen wird, wie wir uns das vielleicht auf Charts aufmalen. Und zweitens, weil wir, wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, andere gesicherte Technologien benötigen, die uns die Versorgungssicherheit garantieren.
Und du glaubst auch nicht, dass das mit so einem massiven Ausbau von Wind und Solar und Batterien und, sag ich mal, so anderen intelligenten Sektor-Kopplungsmodellen, dass das auch nicht schnell genug gelingen würde oder dass es vielleicht gar nicht ausreichen würde, auch nicht? Da frage ich mich immer so ein bisschen, ne? Ist es so, gibt man wirklich in diesen erneuerbaren Bereichen inklusive Sektorkopplung und Speicherung wirklich Vollgas und macht das, was quasi Menschen möglich ist und drüber hinaus? Oder gibt man zu früh auf, wenn man das jetzt so betrachtet, dass du sagst, es wird noch lange Gas geben und dann ist Wasserstoff und der ist aber auch noch nicht grün? So.
Also ich würde mal grundsätzlich sagen, dass das Ziel ist klar und möglicherweise gehört es auch zur Politik, Stretch-Targets aufzusetzen und unerreichbare Ziele hochzuhalten, um uns alle zu treiben. Ja? Was ich nur nicht verstehe, ist, wenn wir auf ein gewisses Ziel hinlaufen, dass wir nicht auch die Maßnahmen incentivieren, um uns auf dieses Ziel zuzubewegen. Ja? Mhm. Weil, und das ist dann der Sprung wiederum in die heutige Realität, was wir ja weiterhin machen, ist, wir bauen nur stupide die Erneuerbaren aus. Da sind wir auch erfolgreich. Wir haben 2023 über 55% des Verbrauchs aus Erneuerbaren dargestellt. Mhm. Ja, das ist eine Erfolgsstory. Und ja, in den letzten 20 Jahren sind damit fast 50% halt des Verbrauchs aus Erneuerbaren zusätzlich gedeckt worden. Ja. Mhm. Gleichwohl ist die Leistung, ja, auch im Jahr 2023 in der dunkelsten Flaute noch zu mehr als 90% von konventioneller Technologie abgedeckt worden. Und wir haben in den letzten 5 Jahren, eigentlich in den letzten 10 Jahren, wir hatten ja die Diskussion über Kapazitätsmärkte in den Jahren 2011 bis 13, 14, bis dann die Politik ja mit dem Strommarktgesetz 2016 ein Basta-Wort gesprochen hat und sich für diesen EOM entschieden hat. Wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren fast nicht in gesicherte Leistung investiert. Im Gegenteil, wir haben ziemlich viel gesicherte Leistung vom Netz genommen mit dem Ausstieg Kernenergie, dem KVBG, also Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und der Stilllegung erster Kohlekraftwerke, der altersbedingten Stilllegung auch von einigen Gaskraftwerken. Und es wird nicht mehr zugebaut. Und was wir meines Erachtens benötigen, ist ein gleichlaufender Hochlauf von dem Ausbau Erneuerbaren und Ausbau von flexibler und gesicherter Leistung, die das begleiten kann. Da könnte auch zugehören Flexibilisierung des Verbrauchs, mhm, ja, oder Flexibilisierung auch auf der Erzeugungsseite. Dafür allerdings, und dann sind wir wieder bei der VWL, brauchst du einen Marktrahmen, der halt eben auch Anreize setzt, damit Unternehmer über Ideen entfalten, wie man halt flexibilisieren kann. Und da sind wir dann wiederum bei meinem Mantra, was ich auch häufig genug schon angebracht habe: Wenn du 2 Produkte hast, Arbeit und Leistung, ja, also Kilowattstunden und Kilowatt, das sind ja 2 unterschiedliche Produkte. Mhm. Ja, das eine ist die tatsächlich produzierte Kilowattstunde, das andere ist die Fähigkeit, jederzeit zu produzieren. Ja. Wenn du diese beiden Produkte hast, dann brauchst du 2 verschiedene Märkte, wo sich 2 verschiedene Preise einstellen. Ja? Einerseits ein Arbeitspreis, der Cent pro Kilowattstundenpreis, und andererseits der Preisfrage, Leistungspreis, ja, Euro pro Kilowatt und Jahr für die Vorhaltung von gewisser Leistung. Und wenn du so einen Preis hinsetzen würdest und dann die Anbieter von Leistung und die Nachfrager von Leistung einen Preis ermitteln würden, dann hättest du damit ein Instrument, worüber vielleicht die Industrie anfängt, ihren Verbrauch zu flexibilisieren. Ja, also weil da auch Potenziale drin sind. Wir haben Schwerindustrie mit 40.000 MW an Leistungsnachfrage, wovon man, ich würde mal sagen, zumindest 5.000 bis 15.000 MW problemlos flexibilisieren könnte. Das sind 5 bis 15 GW an Erzeugung, die wir nicht zubauen müssen. Ja? Und wir brauchen eigentlich eine Merit Order, ja, für flexible Leistung. Die kann entweder von der Angebotsseite kommen, also zusätzliche Kraftwerke, oder aber von der Nachfrageseite. Das heißt also Leistung, die einfach reduziert wird. Mhm. Und über so eine Merit Order ergibt sich dann irgendwo auch ein Gleichgewichtspreis dafür.
Aber dann suchst du ja schon so ein bisschen die Ursachen, sag ich mal, volkswirtschaftlich geprägt, auch eher so im Marktdesign, im Anreizdesign, sage ich mal, und weniger, sage ich mal, im unternehmerischen Bereich. Weil was mich immer so zweifeln lässt oder was ich dann dabei immer noch so überlege, ist, es gibt ja auch Beispiele wie der berühmte Rhein-Hunsrück-Kreis zum Beispiel, der ganz früh eingestiegen ist in den Ausbau erneuerbare Wind und PV und heute als ein sehr reicher Landkreis irgendwie dasteht, weil er einfach früh angefangen hat. Oder es gibt andere Städte, die irgendwie schon mal Smart Meter eingebaut haben, obwohl es sie noch gar nicht gab oder solche Dinge. Es gibt ja schon Beispiele von Unternehmen, auch kommunalen Unternehmen, die irgendwie offenbar damals oder vor 20 Jahren sehr weit nach vorne geschaut haben und ohne, ohne Wissen, was sozusagen, wie sich das Marktdesign entwickelt, Entscheidungen getroffen haben. Das ist immer so das eine, wo ich denke, ja, ist es wirklich nur das Marktdesign oder ist es nicht auch so ein bisschen Mindset-Frage von gewissen Menschen, Personen in Verantwortung? Und ist es nicht manchmal auch so ein bisschen, das kann ich halt immer nicht ganz unterscheiden und ich bin da vielleicht auch mal ein bisschen bußgläubig, dass man sagt, ja, ich kann ja auch damit noch lange Geld verdienen. Deswegen gibt es 1000 Argumente, wo ich irgendwas langsamer machen kann, warum mir das fehlt, warum mir hier der Preis fehlt, da der Kapazitätsmarkt und dahinter steckt aber eigentlich ganz banal, komm, jedes Jahr weiter, wie früher vielleicht bei der Ruhrgas, wie sie es auch gemacht hat, dann können wir nochmal richtig abcashen und dann gucken wir mal, ob die Regierung nicht nochmal wechselt und dann ist sowas da. Also führst du das auch mit ein oder würdest du es auch mit akzeptieren, dass es da auch Ursachen gibt, warum es nicht schnell genug klappt mit der Energiewende, mit der...
Ja, also der Rhein-Hunsrück-Kreis, ich weiß nicht, wann er genau investiert hat, aber die haben ja auch damals auf Basis eines Einspeisegesetzes investiert, damit sie auch gesicherte Renditen realisiert haben.
Natürlich, ja, genau.
Diejenigen, die freiwillig in Smart Meter investiert haben, die können ja mal gucken, was sie davon gehabt haben, wirtschaftlich, nämlich ein großes
Loch.
Schwarzes Loch. Ja. Vielleicht ist meine Sichtweise da etwas zu reaktiv, aber meine Einschätzung ist schon, dass wir zunächst mal gewisse Ziele haben sollten, gesellschaftliche Ziele, wo wir hinwollen. Auf der Basis ergibt sich dann Unternehmertum, ja, diese Richtung zu entfalten. Und der Staat setzt da meines Erachtens nur den Rahmen, um das hinzubringen. Ja. Mhm. Und im Beispiel jetzt unseres energiepolitischen Dreiecks, Klimaverträglichkeit, Versorgungssicherheit und bezahlbare Energie, wird in den nächsten Jahren, wir haben es ja sehr stark schon in Richtung Umweltverträglichkeit hingebracht, Ausbau der Erneuerbaren, wird eben dieses Thema Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit zunehmend in den Fokus rücken. Ja? Und in dem Moment, in dem ich zum Beispiel einen solchen Marktmechanismus schaffen würde, mit einem Markt für gesicherte Leistung, also ja. Flexibilisierung auf Angebots- und Nachfrageseite. Da würde das Unternehmertum losgehen. Und da würden sich so viele auch reinbringen und versuchen, eben die Flexibilitätsoptionen, die du halt bei Industriekunden hast, in den Markt reinbringen.
Ja.
Zum Teil entsteht das auch jetzt schon, dadurch, dass wir einen Intraday-Markt haben. Mhm. Und dort, wo halt eben die Investitionsnotwendigkeiten nicht so groß sind, kann man das ja auch jetzt schon voranbringen.
Ja. Ihr habt ja auch so ein Flexdesk für Stadtwerke jetzt, ne, wo ihr euch trefft. Wie wird das Thema denn da gesehen? Ist das, also da trifft man sich und versucht Geschäftsmodelle zur Flexibilisierung oder Flex-Geschäftsmodelle zu suchen und zu finden für Stadtwerke. Seid ihr da schon fündig geworden, dass ihr sagt, da können wir auch schon loslegen? Oder sagt ihr auch da, nee, da fehlt uns irgendwie noch, da fehlen uns noch Rahmenbedingungen von der Politik, um da reingehen zu können? Oder gibt es da auch Dinge, Bereiche, die ihr schon gefunden habt, wo ihr sagt, na, da brauchen wir die Politik gar nicht, es ist eigentlich egal, was die machen. Es gibt marktwirtschaftliche Logiken auch heute schon, die uns helfen, da reinzugehen?
Also das ist dieser sogenannte Flexstore, das ist ein Netzwerk
Extor, sorry. Ja.
von Stadtwerken, die wir da zusammengepackt haben, um gemeinsam mit denen zu analysieren, wo Flexibilisierungs- und Speicherpotenziale sind. Einerseits geht es natürlich auch um einen Netzbetrieb, also die verteilen Netze zu flexibilisieren, dafür auch gewisse Modelle zu pilotieren und zu berechnen. Andererseits geht es auch um das Thema Speicherfähigkeit, Kurzfristspeicher, Batteriespeicher, Langfristspeicher, Wasserstoffspeicher, Elektrolyseure. Wir haben auch schon in die industriellen Flexibilitäten geguckt. Wir haben auch schon mal mit dem Land Thüringen, vor 3 Jahren war das, ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir die industriellen Flexibilitäten mal erforscht haben. Die sind auch da, sind aber auch häufig auch mit Investitionsbedarf behaftet, damit du halt eben auch diese Potenziale freilegen kannst. Das erfordert auch in den Industrieunternehmen ein Umdenken, weil es ja in deren industrielle
Reinpassen muss.
Autonomie eingreift, ja, sodass du immer auch kommerzielle Anreize benötigst, ja. Und deswegen ist es wirklich, es wäre so einfach, ja, mit so einem Marktdesign, das ja im Übrigen keine Rocket Science ist und in anderen Märkten schon lange eingeführt ist.
In anderen
Großbritannien hat
Ländern.
einen Kapazitätsmarkt, Belgien hat einen Kapazitätsmarkt, andere europäische Länder auch. Damit im Endeffekt auch ja, eine Entfesselung herbeizuführen und dieses Unternehmertum, das ja auch immer eingefordert wird, da auch
Also,
nochmal zu begünstigen.
okay.
Du
Also du
hast
hättest gerne
natürlich.
diesen. Ja, sorry.
Ich wollte aber natürlich auch, es ist nicht schwarz-weiß, du hast natürlich recht, wir könnten mehr Unternehmertum in der Energiewirtschaft noch haben. Ja, wir kommen halt eben eher aus einer Zeit, die vor der Liberalisierung geprägt gewesen ist. Wir sind ja in Anführungsstrichen gerade erst 25 Jahre liberalisiert und Kultur wirkt sehr nachhaltig. Ja, und du machst aus einem konservativ ausgerichteten Unternehmen in so einer kurzen Zeit nicht ein neues Apple. Ja? Deswegen sehen wir ja auch, und das finde ich ja auch wohltuend für die Branche, beziehungsweise auch für den Wettbewerb, sehen wir ja auch zunehmend Start-ups, die hier in dem Markt aktiv sind, die ihren Erfolg haben. Dazu hat ja ursprünglich auch die Trianel gehört. Wir sind 99 als Start-up letztendlich gestartet, sind jetzt ein junges Unternehmen, ja, aber haben eben auch wenig Legacy bisher noch in unserem System.
Okay, da kommen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ja, okay. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Nochmal zurück zur Ruhrgas. Wie hast du diese Energiewirtschaft dann empfunden damals? War es so, wie wir es eben schon angedeutet haben, wert- und strukturkonservativ, Hierarchiedenken? Wie hat sich die Ruhrgas damals so angefühlt für so einen aufstrebenden Volkswirt aus Kiel, der ja, bei der Beratung nicht gelandet ist und bei der Dresdner nicht wollte? Keine Ahnung. Wie war das so? Du sagst ja auch selbst so ein bisschen von dir. Und deiner Familie heute, wir sind auch so 4 Alpha-Tiere. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ein Löwe, der dann da in so ein, ja, weiß ich nicht, der da, ich stelle mir das vor, in so eine Riesenpyramide reinkommt und erstmal gar nicht weiß, wo am Ende des Flurs sitzt Kafka und wo sitze ich, sage ich mal, in so einer Riesenmaschine, die unheimlich viel Geld, stelle ich mir vor, hat. Ja, irgendwie langfristige Verträge, da sprudelt es nur aus allen Ecken, gibt es kuriose Geldvernichtungsprogramme, sage ich mal, auch, die niemandem aufgefallen sind. Wie hat sich das angefühlt für dich? Hast du noch Erinnerungen dran?
Klar, also ich würde mal sagen, uns alle, die wir als Hochschulabsolventen zu Rohgas gekommen sind, hat die Rohgas unglaublich geprägt. Ich glaube, jeder wird von seinem ersten Arbeitgeber geprägt und Rohgas war halt eben auch eine sehr, sehr starke Kultur. Wie du schon sagst, sehr wert- und strukturkonservativ. Wir haben uns gerade im Ende November zur Verabschiedung von dem Peter Schäfer, Stadtwerke Essen ja mittlerweile, der damals auch in dem FUNUS-Nachwuchsprogramm war, mit 25 ehemaligen Rohgas-Kollegen auf Initiative vom Henning Deters, ja, nochmal getroffen. Und das war mit viel Reminiszenz und gemeinsamer Melancholie. Also ich glaube, es gibt keinen, der der Rohgas nicht dankbar ist für die Zeit und die Ausbildung, die wirklich hervorragende Ausbildung.
Das muss ja gut gewesen sein, ne? Wenn so viele Leute da auch, also das höre ich auch wirklich überall, dass da diese Ausbildung, diese Führungsnachwuchskräftebereich, dass sie auch einfach einen sehr guten Job gemacht haben.
Ja, also das war so, die Rohgas hat damals wirklich auch in dieses Programm investiert, auch in die Ausbilder. Der Christoph Zeckra, der hat damals dieses Personalentwicklungsprogramm geleitet und auch ganz neue Konzepte und moderne Ideen reingebracht, war auch für mich so eine Art Mentor in dieser Phase. Ich bin da als echt junger Spund reingekommen, dadurch, dass ich auf die Promotion verzichtet habe, denn damit wäre ich ja noch theoretischer geworden, bin ich also ohne Bundeswehr und Studium, bin ich also mit knapp 25 zur Rohgas gekommen und kam in ein Programm rein, wo halt promovierte Techniker saßen und promovierte Juristen, die waren alle zum Teil 30, 32. Ich war so ein bisschen das Küken und hatte vielleicht deswegen auch an vielen Stellen Welpenschutz für meine naiv bedingten Fehltritte, die ich so am Anfang gehabt habe. Ja, ja. Das Programm war so aufgebaut, dass du von vornherein auch in einer Fachrolle warst. Also nicht Trainee über die Schulter gucken, sondern du wurdest on the job wirklich auch schon geprägt und hast halt parallel so an so Schlüsselkompetenzen und Methodenkompetenzen aufgebaut. Mhm. Fest vorgesehen war auch eben alle 2 Jahre Rotation und Weiterentwicklung. Ich habe damals zunächst mal so im Transport- und Speicherbereich gearbeitet. Du hast ja eben gesagt, so gibt es viele Verträge und dann sprudelt das Geld. Das ist ja, also das muss man der Rohgas auch wirklich zugutehalten, ein sehr gut austariertes Geschäftsmodell gewesen. Die Risiken waren ausbalanciert. Es waren ja mega Investitionen, die dahinter gestanden haben. Und vor allen Dingen bei so langfristigen Investitionen ging es natürlich darum, auch die Risiken für das Unternehmen auch angemessen auszubalancieren. Ja, deswegen war auch bei der Rohgas in einer damals ja noch sehr statischen Welt, galt eine absolute Null-Fehler-Kultur, ja, mhm, weil ein Fehler im Vertrag konnte dich tatsächlich Millionen kosten, ja. Mhm. Und diese Null-Fehler-Kultur wurde in dem Unternehmen auch gelebt. Am Ende des Tages war die Rohgas ein Produktunternehmen, nämlich Erdgas, Einkauf, Transport, Verkauf. Ja? Und für dieses ein Produktunternehmen gab es 5, später 6 Vorstände, ja? Mhm. Wo halt eben auch viel hochdelegiert wurde, ja? Damit halt eben auch alle Vorstände selber was zu sagen hatten. Ja. Ja? Sodass also schon die Direktoren auch viel nach oben wieder zurückgaben. Und ich war dann irgendwann mal später Abteilungsleiter geworden, mhm, aber dann doch ein besserer Sachbearbeiter. Es gibt immer noch den geflügelten Satz, ein Abteilungsleiter bei Rohgas ist wie ein Zitronenfalter. Ja? Zitronen? Er faltet genauso wenig Zitronen, wie der Abteilungsleiter Abteilung leitet. Ja? Ja. Also das war eine sehr fokussierte Ausbildung, wo auf sehr viel Qualität und auch auf Detailarbeit Wert gelegt wurde. Protokolle, mhm, wurden raffiniert, ja, weil auch die Macht des Protokolls dort immer galt, ja, also auch im Austausch mit Geschäftspartnern. Du wurdest allerdings auch dann eben in jungen Jahren auch schon in große Projekte mit reingebracht. Ich war da Kofferträger in so einem Pipeline-Projekt der NETRA, der Norddeutschen Erdgastransversale. Die wurde damals gemeinsam mit Norsk Hydro und Statoil und der BEB entwickelt, mhm, wo ich eben schon als 25-, 26-Jähriger da an diesen Verhandlungen teilnehmen durfte und am Schluss eben auch eine Milliarde D-Mark-Investition, damals war das ja noch, stand. Das war für mich eine ganz tolle Lernerfahrung. Mhm. Ja. Und parallel eben dieses ME-Programm, wo du halt eben auch die anderen Kollegen in anderen Bereichen kennenlernen konntest, du dich vernetztest, ja, mhm, und dadurch eben auch das Unternehmen besser kennenlernen konntest.
Jetzt hast du gesagt, damals waren die Risiken relativ groß, die Laufzeiten waren lang. Wenn man dann Fehler gemacht hat, dann war es nicht so schön. Und wie würdest du das heute beurteilen? Ja, heute ist es ja auch das Thema Risiko und Risikomanagement in der Stadtwerkewelt, war ja jetzt in den letzten Jahren, ist es ja auch nochmal wieder sehr in den Fokus geraten und jetzt auch überhaupt mit dem ganzen Erneuerbaren, wo das ganze Wetter mit reinspielt, wo auch wie so die Geopolitik mit reinspielt. Ist es heute für dich vom Risikomanagement genauso anspruchsvoll wie damals oder auch von der Wertigkeit oder ist es irgendwie ein bisschen anders?
Also ich glaube, es ist etwas anders. Also die damalige Ruhrgaswelt, das waren halt eben, das war hochkapitalintensiv, es war alles extrem langfristig orientiert und gleichzeitig war es ein sehr statisches, wachsendes Marktumfeld. Ja? Du hattest halt eben auch Zeit, so ein Projekt, da haben halt eben die Verhandlungen auch mehrere Jahre gedauert, ja. Mittlerweile leben wir in einer deutlich komplexeren und komplizierteren Welt. Es gibt ja dieses Schlagwort von VUCA, also Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Und das prägt unsere heutige Zeit, die meines Erachtens damit auch erfordert, dass die Organisation in einem dynamischeren Umfeld selber auch
Das auch.
dynamischer agieren müssen. Das heißt, du kannst nicht mehr im Sinne einer Pyramide agieren, ja, als Tanker, ja, der einen Kurs langfristig beibehält, sondern du musst eben eher diesem Bild von Schnellbooten folgend, ja, dezentraler organisiert sein und eben auch kompetente Mitarbeiter aufbauen, die halt eben auch in der Lage sind, dezentrale Entscheidungen zu treffen, die allerdings irgendwo in einer Gesamtstrategie wieder zusammenmünden. Ja.
Aber eben nicht so dieses Hochdelegieren zu den Vorständen letztlich mit der letztlichen Entscheidungskompetenz, sondern auch vor Ort da, wo das Problem ist und die Kompetenz, wo sie dann da ist und die ist dann auch, keine Ahnung, dezentral dann auch da zu entscheiden.
Genau.
Ja. Okay, gut. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir die Ruhrgas gemacht. Jetzt gibt es aber noch dieses Kapitel London. Ne? Das würde ich halt auch, damit ich gerne auch noch mal hinspringen, bevor wir dann irgendwie bei der Trianon sind und wieder in diese Themen einsteigen, Energiewirtschaft und so. Wie kam es dazu, dass du da ja auf das internationale Parkett gegangen bist? Und spielte diese MBA da jetzt auch schon mit eine Rolle? Hatten wir den schon abgehakt in der
Nein, hat man noch
zeitlichen
nicht.
Perspektive?
Also es
Oder?
gibt, ich
Ja.
sag mal, es gibt London 1 und London 2.
Aha, okay.
Ich bin damals bei Ruhrgas dann, nach den 2 Jahren,
Ja.
von der Ruhrgas zu ihrer damaligen Gesellschafterin, der BP.
Ah,
Die
okay.
BP war mit 25% an der Ruhrgas beteiligt, als einer der Oilers, ja, entsandt worden. Es gab da so einen, sie haben so einen Management-Austausch etabliert. Ruhrgas hat gesagt, wir müssen auch
Ja.
unseren Führungsnachwuchs international irgendwo erfahren machen. Und
Ja.
dann gab es einige Kollegen, die sind zu einer Tochtergesellschaft nach Amerika geschickt worden. Und ich bin dann halt für 2 Jahre zur BP nach London geschickt worden. Ich weiß nicht, ob sie mich loswerden oder disziplinieren wollten oder ob sie Potenzial erkannt
Aber
haben.
auf jeden
Auf
Fall
jeden
ja
Fall,
cool. 2 Jahre London. Erstmal so auf dem
es war
Papier.
Hammer. Also es war für mich auch persönlich nicht nur eine aufregende Zeit, sondern auch mit einer der schönsten. Auch vor dem Hintergrund, dass wir in der Zeit geheiratet haben und unser erster Sohn dort geboren wurde. Es war aber auch für mich beruflich eine ganz tolle Erfahrung, weil im Unterschied zu dieser sehr wert- und strukturkonservativen Kultur, die ich bei der Ruhrgas kennengelernt hatte, war die BP auf einem ganz anderen Weg. Weil die gerade die Privatisierung hinter sich gebracht hatte, war ja ursprünglich ein Staatsunternehmen. Und die durchliefen ein radikales Change-Programm in Richtung einer dezentralen, asset-basierten Organisation. Und ich bin also in dieses Change-Programm auch reingekommen und war auch fester Bestandteil. Also, sie haben mich als ihren eigenen Mitarbeiter geführt. Ich habe da 2 Jahre im LNG-Bereich in London gearbeitet. Das war so
Im
eine Art.
LNG-Bereich, wie lustig, dass du da, ne? Also.
Irgendwo schließt sich dann der Kreis in der Central Market Intelligence Unit für die einzelnen LNG-Assets. Also die BP war in Australien, in Abu Dhabi, in Indonesien investiert. Und wir haben halt eben dann so den Markt für die begleitet und so das Netzwerk koordiniert. Mhm. War für mich auch spannend, weil das für mich auch eine Exposure in den asiatischen Raum gegeben hat. Ich durfte ja auch einige Male hinreisen. Und dieses Change-Programm aber zu durchlaufen und auch mitzuerleben, wie halt eben so ein großer Tanker so allmählich so den Kurs verändert. Ja, das war wirklich spannend und wie das auch vom Management runter in die Organisation gelebt wurde. Ja, wo ich auch gelernt habe, dass halt ein Change-Programm wirklich durch Kommunikation, durch symbolhafte Handlungen gelebt werden muss. Ja, dass man das den Leuten wirklich auch in Anführungsstrichen einmassieren muss, dass man sie mitnehmen muss. Ja. Das war für mich wirklich eine ganz wertvolle Lernerfahrung und vor allen Dingen auch diese beiden unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Genau. Das eine das Top-Down und das andere eben das Bottom-Up.
Aber ich stelle es mir auch härter vor in England, so Angelsachsen, die da einfach auch, sage ich mal so, wie man so sagt, so bei amerikanischen Unternehmen, da warst du ja dann danach auch nochmal, aber wo man sagt, da wird auch härter entschieden, da wird auch, also einfach nicht so lange rumgeeiert, sage ich mal. Ist das, würdest du das auch so beschreiben, dass die da auch mit einer gewissen Härte dann reingehen?
Also es ist
für Deutsche so ungewohnt.
Das ist sehr ergebnisorientiert, da bin ich bei dir. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch sehr transparent. Das heißt, du weißt auch, warum die Entscheidung so getroffen werden, ja, und sie sind nicht unbedingt politisch motiviert, sondern sie sind halt eben ergebnisgetrieben. Ja. Und damit kannst du eigentlich auch ganz gut leben, wenn du ein leistungsorientierter Mensch bist.
Ja, ja. Und das warst du und deswegen war das eigentlich genau der richtige Ort, ne? Wenn du da jetzt mal nochmal wieder eine Brücke schlägst, ja, in die deutsche Energiewirtschaft, ja auch in die Stadtwerke Welt, das sehe ich halt auch immer, also dieses symbolhafte Handeln, da vorne zu stehen, auch wenn jetzt so ein Change da passieren muss, ne, den vermisse ich da eigentlich auch ganz oft, dass sich da Leute hinstellen und auch bei aller Unsicherheit, die authentisch, sag ich mal, auch vorleben, das war beim Mastioma so, beim RBW, der hat sich da mal hingestellt, das war eine gute Rede, hat gesagt, ich weiß auch nicht, wo es so genau hingeht, aber da schlagen wir jetzt mal ein und hat irgendwie ganz starke Rede gehalten, die mich auch als nicht EMBWler motiviert hätte, da mitzuziehen. Das vermisse ich eigentlich immer so ein bisschen. Stattdessen höre ich immer so ein bisschen, ob das alles kommt, Gas wird noch lange brauchen. Also, weißt du, das immer so, kannst du ja denken, aber so auch, das wird dann auch gesprochen und wird auch Sprache im Unternehmen und dann lehnt das auch so ein Unternehmen einfach. Mhm. Warum ist das so? Warum sind das einfach die Menschen, die anders sind, die Kultur? Ist es einfach nicht die Eigenschaft eines deutschen Stadtwerke-Geschäftsführers zu sagen, komm.
Ich meine, klar, jedes Unternehmen hat nochmal ihre eigene Kultur, ne? Aber es wäre mal spannend, mal die Branchenkultur zu bestimmen und eine Branchenkultur der Energiewirtschaft zu der der Lebensmittelindustrie oder sowas zu vergleichen. Fast Moving Consumer Goods zum Beispiel. Ja. Und ich glaube da schon, dass die Energiebranche wirklich eher konservativ ist, eben auch, weil sie immer noch sehr stark geprägt sind von denjenigen, die noch in der Zeit vor der Liberalisierung oder gerade zu Beginn der Liberalisierung agiert haben. Und die ersten 10 Jahre der Liberalisierung, machen wir uns ja nichts vor, da ist ja nicht viel passiert. Ja? Genau. Und ich habe selber aus dieser BP-Zeit für mich mitgenommen, dass Unternehmenskultur ein unglaublich starker Faktor ist, ein wirklicher Erfolgsfaktor sein kann. Es gibt ja diesen Ausdruck von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Ja. Ja, das ist der Fall. Ja? Ja. Und du kannst noch so schöne Strategien entwickeln und auf PowerPoint-Folien brillant darstellen, wenn du die Leute nicht hinter dich kriegst oder eine Kultur hast, die diese Strategie behindert, ja, dann kannst du es auch sein lassen. Deswegen ist Kulturarbeit meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und wir müssen uns ja mal überlegen, was ist denn unsere Aufgabe als Führungskräfte? Wir sind ja nicht unbedingt diejenigen, die die besten Fachentscheidungen treffen müssen, ja, oder können, weil wir ja auch gar nicht mehr so nah am Puls der Zeit sind, sondern unsere Aufgabe ist natürlich, das Gespür im Markt zu haben, wo geht die Reise hin, das auch so ein bisschen in die Organisation reinzugeben, aber vor allem wichtigste Führungsaufgaben in meinen Augen sind erstens die besten Leute für die Organisation zu gewinnen und die besten Leute auch zu halten. Ja. Zweitens, eine Kultur zu schaffen, ja, die wertschätzend, motivierend ist, ja, die auch tarierend ist. Also in einer leistungsorientierten Organisation Performer auch belohnt und motiviert, aber auch diejenigen, die halt eben normale Performer sind, ja, die auch eben nicht zu vergessen und auch Vergütungssysteme so zu strukturieren, dass halt eben alle insgesamt dem Unternehmen gewogen bleiben. Und wenn du das schon mal geschaffen hast und dann eben die Leute auch motiviert kriegst, in Richtung der Ziele zu gehen, dafür ist natürlich Kommunikation sehr wichtig, dann hast du meines Erachtens schon weit mehr als die halbe Miete geschaffen. Und das sind aber alles zunächst mal keine Aufgaben, die rudimentäre energiewirtschaftliche Kompetenz erfordern, sondern das sind echte Führungs- und Leadership-Skills, beziehungsweise auch persönliche Skills, die du meines Erachtens damit reinbringen musst.
Jetzt springe ich wieder woanders hin. Ihr hattet ja bei der Trianel auch 2017 auch mal so eine Phase, wo ihr rote Zahlen geschrieben habt, wo ihr restrukturieren musstet. Hast du da was von dem, was du mir eben erzählt hast, konntest du da was von in Anwendung bringen, von dieser Art und Weise, wie du sagst, auch bei Veränderungen, wie jetzt bei BP, der Tanker muss sich drehen. Konntest du das da umsetzen in der Phase auch? Oder ist man dann selber doch wieder, wenn man mittendrin ist und auch betroffen, ist es dann doch wieder schwieriger, als man auf dem Papier oder auf der Folie denkt?
Also ich glaube, das war für mich beruflich mit die herausforderndste Zeit. Also da war BP oder was weiß ich, ein Jahr bei Enron in Amerika Sugarcoating gegen. Ja. Das war insofern für mich herausfordernd, weil ich halt eben mittlerweile ja 12 Jahre bei Trianel war und eben auch Dinge aufgebaut habe. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich eher so der Unternehmer, der Developer bin, der eben auch gerne neue Dinge ins Unternehmen reinbringt und ja, wie so ein Hund, der unterwegs ist und Knochen wieder ankarrt und dann vor der Hütte abgibt.
Ja. Da sind ja auch viele übrigens schöne Unternehmen außerhalb der Trianel entstanden. Das hast du ja auch weitergegeben an Michel und von ePilot. Das hat sich ja auch weiterentwickelt. Ne? Also,
genau. Genau, also ich glaube auch, dass wir eine unternehmerische Breed im Unternehmen haben. Ja. Okay. Und es ist auch nicht verwunderlich, wenn du halt eben sehr, sehr viele Dinge initiierst.
Ja, dass auch manche
nicht alle werden erfolgreich werden. Ja. Ja. Dazu kamen allerdings auch unternehmerische Fehler, die ich auch gemacht habe in der Phase. Nämlich auch unter anderem zu viele Dinge auch angestoßen zu haben und dann auch nicht sauber das nachzuarbeiten. Ja. Ja, wir sind zu breit geworden für die Menge der Leute, die wir gehabt haben. Ja. Und waren halt eben jetzt in dieser Breite aufgestellt. Bis dahin hatte uns die Direktvermarktung als eins unserer Hauptgeschäftsfelder in dem gesamten Energiehandel, also lukrativstes Geschäftsfeld zumindest, sehr weit getragen. Und das brach dann weg, weil wir waren ein Early Mover, sind da früh reingegangen, ja, haben relativ hohe Margen verdient. Dann wurden die im Wettbewerb zu dem weggewirtschaftet. Und so brach unsere Ertragssäule ein. Ja. Gleichzeitig waren Investments, die wir für die Stadtwerke initiiert hatten, an denen wir uns als Trianel auch mit beteiligt hatten, nicht mehr so erfolgreich wie ursprünglich, beziehungsweise rutschten sogar in die roten Zahlen. Ja. Und auf einen Schlag waren wir das erste und einzige Mal 2016, dass wir mit einem negativen Ergebnis dastanden und auch, ehrlich gesagt, einem miserablen Ausblick auf die nächsten Jahre. Und das hat ja eben dieses Restrukturierungsprogramm innerhalb der Trianel bedingt, auch Veränderungen in der Geschäftsführung. Es ist ja damals dann der Oliver Runter als mein Kollege reingekommen, der auch Restrukturierungserfahrung mitgebracht hat und dessen Aufgabe von den Gesellschaftern war, jeden Stein umdrehen und nachgucken, wo was schiefgelaufen ist. Das heißt, seine Aufgabe war fast schon ein angelegter institutioneller Konflikt mit mir, ja, quasi
die Dinge. Weil das alles deine Steine waren, ne?
So. Und das war für uns beide eine schwierige Phase. Ich glaube, das ist auch zumindest diejenigen, die schon länger in der Branche unterwegs sind, auch Branche bekannt, dass wir am Anfang auch nicht harmoniert haben, weil wir halt eben auch in diesem Konflikt waren. Und es bei mir ungefähr, ich sag mal, auch da wieder Veränderungsprozess, ja, 12 Monate gebraucht hat, bis ich für mich auch diese neue Rolle angenommen habe. Ja, dass ich halt eben quasi als Geschäftsführung eben nicht da bin, um meine ursprünglichen Errungenschaften zu verteidigen, sondern dass meine Aufgabe ist, genau, also zum Teil deine eigenen Babys zu killen, ja, und auch sicherzustellen, dass wir halt eben diese Restrukturierung erfolgreich hinter uns bringen. Und das haben wir geschafft. Wir haben 2018, 19 das Restrukturierungsprogramm erfolgreich hinter uns gebracht, auch damit offiziell eine neue Phase beschritten, sind dann wieder ins Wachstum gekommen, in ein fokussiertes Wachstum. Wir haben viele der Geschäftsbereiche auch zurückgeschnitten, in denen wir aktiv gewesen sind, auf die wir aus unternehmerisch nachvollziehbaren Gründen damals gewettet haben, wie zum Beispiel Smart Aufbau, Smart Metering, ja, was halt eben nie wirklich gekommen ist, obwohl es notwendig wäre, im Übrigen für die Flexibilisierung der Verbrauchsseite.
Ja, heute ja. Sehr gut, immer noch, ist, ja, genau. Mhm.
Aber wir haben es 2012 angefangen und 2018 festgestellt, dass nach 6 Jahren und einigen Mannjahren an Arbeit, die wir da reingesteckt haben, immer noch nicht vom Fleck gekommen war. Und es war auch unternehmerisch richtig, das einzustampfen, weil wir sind jetzt 2023 und es ist immer noch nichts passiert. Ja, das heißt, wir hätten 5 Jahre mehr oder weniger eine Truppe aufrechterhalten müssen. Die wären ja auch alle frustriert gewesen, weil halt nichts passiert. Ja. Und wir haben uns dann wieder fokussiert auf das, wo wir herkommen und wo wir wirklich gut drin sind. Das ist Handel, Beschaffung, Optimierung. Wir haben das sehr stark weiter professionalisiert, auch mit einer sehr modernen IT. Der Oliver Runthe kommt auch aus dem IT-Umfeld und hat da auch viel Erfahrung und auch Vision mitgebracht, die uns wirklich auch hilft, in dem Bereich aktiv zu sein. Wir haben das Thema Projektentwicklung im Bereich der Erneuerbaren stark ausgebaut. Ja. Investieren auch in eigenem Stil als Trianel in PV- und Onshore-Projekte. Auch für die Gesellschafter etablieren wir da neue Gesellschaften und sind damit mittlerweile sehr erfolgreich geworden. Und also wenn ich rückblickend auf diese Jahre zurückgucke, würde ich mal sagen, das war zwar eine schwierige Zeit, aber nachdem ich sie so durchlebt habe, würde ich mal sagen, das war für mich mit die lehrreichste und auch mit prägendste Zeit, weil sie quasi nach so Jahren von unaufhaltsamem und seichtem Wachstum, ja, wo man glaubt, das geht ja alles so einfach und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das war echt so ein Rückschlag, der aber auch persönlich gestärkt hat.
Und du musstest ja auch, also auch ein Lieblingsthema von dir opfern. Ihr habt ja so verschiedene Labs, ein Digital Lab, was es auch noch gibt, aber es gab da auch ein Kulturlabor für Stadtwerke. In diesem Fall hat sozusagen die Strukturierung die Kultur dann gefressen, wiederum. Findest du wahrscheinlich auch, aber das finde ich rückblickend schon auch schade, dass es das nicht mehr gibt, weil das ja auch wirklich, wir kommen mal wieder dahin, du machst Coaching, es geht um diese VUCA-Welt, es gibt ein neues Führungsverständnis, Führungsverhalten, was wir heute brauchen, und da hättet ihr natürlich einen schönen Impuls geben können mit dieser Akademie da, ne?
Ja, also ich glaube nach wie vor, dass wir als Trianel mit unserer eigenen Unternehmenskultur und auch der Art und Weise, wie wir zusammenleben und agieren, dass wir auch weiterhin ein Katalysator für die Kultur unserer Gesellschafter sein können, ja, wenn sie interessiert und bereit sind, sich auf das Leben innerhalb der Trianel einzulassen. Mhm. Ja. Ja. Aber auch das war eine unternehmerische Erfahrung. Ich glaube weiterhin, dass Kultur etwas extrem Wert- und Sinnstiftendes ist. Aber wenn seitens der Kunden eine begrenzte Zahlungsbereitschaft dafür gibt und wir quasi ein Produkt vorhalten, das nicht kostendeckend ist, dann, und da sind wir dann wieder bei dem Unternehmertum von eben, ja, dann muss man auch als Unternehmer schon mal sagen, ich bin zwar überzeugt, dass Kultur total wichtig ist, aber ja, wenn halt die Leute dafür nicht zahlen, dann machen wir halt unsere eigene Kultur. Ja.
Alles klar, okay. Jetzt sagen wir nochmal Enron. Nochmal, du warst BP und hast da diesen Tanker mit rumgechanged, hast da viel aufgesaugt. Wie war jetzt nochmal die Enron-Story? Weil das ist ja auch wirklich das füllt ja Bücher, dieses Unternehmen.
Ich habe auch einiges
im positiven wie im negativen Sinn. Ja. Was hast du da noch? Wie bist du darüber gerutscht?
Ich bin von der BP dann nach 2 Jahren planmäßig zu Rohgas zurückgekommen, ja, und wurde dann befördert zum Abteilungsleiter. Also ich war ja ursprünglich Referatsleiter.
Ja. Wann war der MBA nochmal?
Kommt noch.
Okay, gut.
Mhm. Ich habe ja auch gelernt, Patience is a virtue. Ja, Geduld ist eine Stärke. Ja, kommt noch.
Ja.
Dann war ich also von der Ruhrgas, von der BP zu Ruhrgas zurückgekommen,
mhm,
und hatte jetzt ein Einzelbüro mit Holzplatte als Schreibtisch.
Vorher war es was?
Vorher war es eine PVC-Platte, auch das eine interessante Anekdote. Ich hatte irgendwann mal, weil ich halt eben da dieser Kofferträger in diesem Verhandlungsteam war und alle Protokolle schreiben musste, hatte ich also relativ früh einen eigenen Rechner und einen Drucker. Ja, weil früher hat man immer noch so ein Diktiergerät gehabt, ja, und dann hast du mit der Kassette bist du ins Schreibbüro gegangen, das da abtippen lassen, ja, und hast es dann korrigiert und wieder zurückgebracht. Ja, also ich hatte meinen Drucker und da war aber der Schreibtisch so klein, da bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen und gesagt, ich brauche einen größeren Schreibtisch.
Ja.
Das war halt eben von der
Ergebnisorientierung
her. Ja. Genau, irgendwo muss der Drucker ja stehen. Ja. Da hat mein damaliger Direktor, Gott hab ihn selig, hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, Becker, Sie können doch hier nicht einfach eine größere Schreibtischplatte fordern. Ja, die ist also Abteilungsleitern vorbehalten. Ja. So, also jetzt wurde ich Abteilungsleiter und kriegte dann meine größere Platte. Mhm. Notabene, wir haben damals das Problem so gelöst, dass für meinen kleinen Schreibtisch ein kleiner Beistelltisch organisiert wurde, ja, womit dann Platz für den Drucker war, ja, was im Endeffekt dasselbe Ergebnis war, aber gut.
Was war noch die Insignien der Macht? Eckbüro, genau, und Tastentelefon? Oder was war noch? Oder was
Eckbüro,
war?
Sportfelgen und Metallic-Lackierung am Dienstwagen war für Bereichsleiter vorbehalten. Also es war wirklich noch so die alte Welt. Ja. Aber das war auch, muss man sagen, das war Deutschland, in dem wir damals lebten. Deswegen sollte man Rohgas jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Sie waren vielleicht nicht Trendsetter in der kulturellen Revolution. Ja.
Ja.
Und als ich dann zu Rohgas zurückkam, aber mit dieser Welt der BP im Großraumbüro sitzend, ja, mein Boss, der mit uns ein Bier trinken ging am Freitagnachmittag, das war regelmäßig, das ist ja im UK wirklich Praxis, der mich irgendwann, der zu mir ankam, nachdem ich für ihn einen Vortrag erarbeitet hatte, für eine Konferenz in Peking, wo er vor 1000 Leuten einen Vortrag halten sollte, und dann zu mir kam und sagte, ich kann zu der Konferenz nicht fahren. Ich schon gedacht habe, scheiße, habe ich für die Mülltonne gearbeitet. Und dann sagte er, kannst du für mich nach Peking fahren? Ja, das wäre bei Rohgas nie passiert. Ja? Weil da musste man schon irgendwie graue Schläfen haben.
Deine Rolle. Ja.
Heute habe, genau. Und Vertrauen in die Leute, das war halt eben was Tolles bei BP. Und das alles habe ich bei Rohgas eben in dieser Rückkehr damals nicht angetroffen und auch die Liberalisierung aufhaltende und herauszögernde.
Ja.
Das hat man dann, das war mittlerweile ja 97, sehr stark gemerkt. Ja. Ich musste zwar einerseits aus London heraus regelmäßig so Statusberichte zum Fortschritt der Liberalisierung des UK-Gasmarktes.
Du hast nichts zu berichten.
Einsenden, aber ich hatte so das Gefühl, das sind alles Berichte, die sind nur in der Schublade, um rausgeholt zu werden, wenn der Markt mal geöffnet ist. Ja. Und als Enron dann so Ende der 97er Jahre, zu Beginn der Liberalisierung 98, eben ihr Team aufbaute, um eben in den kontinentaleuropäischen Energiemarkt einzusteigen, ergab sich, wie der Zufall halt so will, bei einer Konferenz ein Kontakt zu einem Enron-Manager, John Thompson, der damals so das deutsche Team zusammengestellt hat. Und dann bin ich halt wieder nach London zurückgegangen, von wo aus wir den deutschen Markt damals bearbeiteten. Und das war auch so ein bisschen, weil wir uns in London so wohlgefühlt hatten, gerne dahin wieder zurück. Da bin ich also zu Enron gewechselt. Das war wirklich eine sehr spannende Phase.
Was wollten die dann gerade? Was war gerade da?
Also Enron war ja ein totaler Aggressor. Die wollten halt eben in die liberalisierten Märkte rein und eben Marktanteile erarbeiten und auf Basis eines Absatzgeschäftes ein Trading-Business aufbauen. Ja, okay. Enron war ein globaler Energiehändler und die haben halt eben Leute mit energiewirtschaftlicher Erfahrung und auch mit Netzwerken eingekauft. Also war dann damals auch der Andreas Radmacher und Helge Beil und andere energiewirtschaftliche Größen aus Wingas und Steag und RWE-Zeiten, die halt rüberkamen. Ja, und die dann halt eben die Enron-Position im deutschen Markt aufgebaut haben.
Okay.
Und die Zeit war deswegen auch so spannend, weil es halt eine unglaubliche Intensität von Top-Leuten war. Also die Enron-Philosophie war, get the right people on the bus. Ja, also nach dem Motto, ist eigentlich egal, wohin der Bus fährt. Ja, solange du die richtigen Leute im Bus hast, wird es ein Top-Reiseziel und es wird auch eine super spannende Reise werden.
The world greatest people, ne? Das wurde ja immer, das war ja immer das. Das muss großartigst sein. Die Firma, die Leute.
Ja, das war ein bisschen Hybris war dabei, auch glaub, rückblickend, wenn man da so drauf guckt, ein bisschen selbstüberschätzend, wenig kundenorientiert. Das habe ich auch so gemerkt, im Rückblick, als ich dann in der kommunalen Landschaft angekommen war. Ich habe ja damals als Enron-Mitarbeiter auch versucht, Stadtwerke zu Beginn der Liberalisierung für die Enron zu begeistern. Ja. Ja. Und da war eine totale Zurückhaltung auch nachvollziehbar, weil die Enron-Leute alle auftraten so mit knallenden Hosenträgern und hurra, hier sind wir. Ja. Und gerade zu Beginn der Liberalisierung wollten die Stadtwerke ja eigentlich erstmal abgeholt werden und so peu à peu da herangeführt werden. Das ist ja eben auch die Phase, in der die Trianels, Quantums dieser Welt ja entstanden sind.
Ja, und dann wollten die nicht halt von irgendwelchen wild gewordenen Amis, sag ich mal, an die Wand gedrückt und aufgekauft und
ja, und dann, ich meine, wir haben den damals, 1998, 99, Cross-Commodity-Swaps erklärt, also nach dem Motto, ihr könnt euren Strompreis auch an Aluminium koppeln, damit ihr das dem Endkunden anbieten könnt. Ja. Spannender Gedanke, ja, den könnte man vielleicht jetzt umsetzen. Ja. Aber das ist 25 Jahre später. Also das war gleichzeitig auch eine sehr leistungsorientierte Kultur mit unglaublichen Anreizen, die allerdings auch dazu geführt hat, dass zum Teil Teams auch gegeneinander gearbeitet haben, ja, weil sie halt eben den Deal machen wollten. Ich würde mal so sagen, in diesem Kontinuum unterschiedlicher Unternehmenskulturen, die ich kennengelernt habe, nochmal ein zusätzliches Mosaiksteinchen mit vielen Dingen, die sicherlich auch positiv sind, wie 360-Grad-Feedback und auch wirklicher Fokus auf die Auswahl von guten Leuten und so Auswahlprozesse zu gestalten, aber auch gewisse korrosive Elemente, ja, dass du halt eben wenn du nur mit Geldscheinen wedelst, ja, und sehr einseitig auch vergütest, hat das auch gewisse Limitationen. Ja.
Okay, passt dir das dann noch zu deinem Werteverständnis, wie du es eigentlich aus deiner Familie mitgebracht hast? Ich meine, die Leistungsorientierung hattest du da, ne, unbedingt, also da wurde ordentlich reingehauen, aber gab es irgendwie so, sag ich mal, unseriöse Elemente auch, die, wo du gesagt hast, das geht auch schon so ein bisschen entgegen dem, was ich eigentlich von meinen Eltern mitbekommen habe? Oder war das alles?
Also ich habe so diesen Niedergang von Enron, den habe ich ja, weil ich ja auch Teil des Fußvolks noch war, am Anfang gar nicht so mitbekommen und auch erst ziemlich am Ende, die haben ja nachher auch die Kurven angepasst, damit es noch in den Büchern passte. Ich habe ja dann auch ein knappes Jahr in den USA verbracht, in Portland, Oregon. Also das war dieses Teil so eines Rotationsprogramms, wo ich auch mit Leuten zusammengearbeitet habe, die nachher in den Knast gegangen sind, weil sie halt eben an der CalPIX in Kalifornien auch betrogen haben. Ja. Also das, da ist für mich auch irgendwo so ein, ich war am Anfang wirklich totaler Enron-Enthusiast. Ich war wirklich begeistert, auch von dieser Schnelligkeit, von dieser Innovationskraft und auch von dieser Fähigkeit, sich immer wieder auf neue Dinge einzulassen. Ja. Mhm. Und wir hatten auch, ich habe dann zum Schluss ja ein knappes Jahr mit einem ehemaligen Ruhrkohle-Geschäftsführer das Kohlehandelsgeschäft der Enron in Deutschland aufgebaut, also physischen Kohlehandel. Ja. Da hatten wir dann knapp 10% physischen Marktanteil, wo wir auch wirklich mit Endkunden in Kontakt waren. Den muss ich dann nachher erklären, dass Enron jetzt in die Wicken gegangen ist. Ja. Ja. Also das war irgendwo auch ein Teil so einer persönlichen Niederlage, also abgesehen von dem materiellen Verlust von Optionen und anderen Sachen, die man da bei Enron dann auch hat liegen lassen, war dieser emotionale Verlust, dass das Ding niedergegangen ist, auch ein bisschen so eine persönliche Niederlage. Mhm.
Was musstest du eigentlich damals so richtig können in dieser ganzen Zeit? Was hast du immer so tagtäglich gemacht? Musstest du unheimlich gut irgendwas kalkulieren können? Musstest du unheimlich gut Verträge? Musstest du unheimlich gut essen gehen können und Wein trinken gleichzeitig? Musstest du Verhandler sein? Was war so die Kernkompetenz, die du da entwickelt hast, die du da ja brauchtest für diese Zeit? So
zu also Wining and Dining, das war eher Ruhrgas. Wining and Dining, ja, okay. Das war es nicht. Das war einerseits schon Großhandelskompetenz schnell aufbauen. Also ich habe da auch in so 9 Monats Intervallen, hatte ich erst in einem Analyseteam selber gearbeitet, habe nachher 9 Monate ein Structuring-Team in Oslo geleitet und war dann nachher in den USA 9 Monate im Bereich Business Development, wo wir Deals entwickelt haben, um halt eben, das ist so eine Art Origination mittlerweile, wo du halt eben auf Basis von Großhandelsprodukten komplexe Transaktionen den Industriekunden gibst.
Genau, also es klingt für mich so ein bisschen nach Lehman Brothers. So, ich bin nicht jetzt aus dieser Welt, aber man strukturiert Produkte, verpackt es, dann gibt es da irgendwelche Sachen, die da, also schon komplexer Kram, so für mich. Ja.
Also mathematische Kompetenz, ich würde sagen Kombinatorik, auch die unterschiedlichen, also eine Koordination und Kommunikation in dem Unternehmen, weil du halt eben mit ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, mit dem Credit Department, dann Finance Department, wir mussten ja alle deine Deals absegnen, und dann natürlich auch gegenüber dem Kunden eine gewisse Überzeugungskraft.
Okay. Gut, und dann ist das den Bach runter, dann bist du da raus, hast auch ein paar Sachen liegen gelassen. Bist du dann
da? Da war noch was.
Ah, da war noch was.
Der MBA.
Ah, genau. Da kommt der.
Du wolltest es ja wissen. Also,
ja, wann kam der?
2000 hat Enron mir damals dann die Möglichkeit gegeben, berufsbegleitend so ein MBA zu machen.
Ja.
Also großer Dank da an meine Frau, die ja auch als Juristin schon ein bisschen gearbeitet hatte, aber zu der Zeit, unsere Kinder waren 2 und 1, dann gesagt hat, pass auf, dann kümmere ich mich mal zu Hause drum und dann machst du berufsbegleitend dieses Ding, weil das alle 6 Wochen, eine Woche dann an der Uni war. Und dann eben zwischen diesen Wochen war dann immer Vorbereitung auf die Klausuren beziehungsweise auch Hausarbeiten schreiben. Und das alles noch on top eines Jobs bei Enron, der ja auch eben nicht mit Leistungszahlung eben extrem ergebnisorientiert war. Das war eine intensive Zeit, aber gleichzeitig auch wiederum prägend, weil es einem selbst vermittelt, selbst wenn oben immer noch was draufkommt, es geht immer, weil am Ende des Tages nur die unproduktiven Sachen nach unten letztendlich weggedrückt werden, Auch für mich so eine Lernerfahrung, auch wenn jetzt wieder was Neues kommt, dass man sich sagt, okay, kommt halt noch oben drauf, ist halt alles dann eine Frage der Priorisierung, wie man andere Dinge dann bewerkstelligt.
Aber das ist eine interessante These von dir. Du sagst also, wenn ich immer noch was oben drauf packe, dann schaffe ich das schon noch, weil automatisch drücke ich dann unproduktive Sachen weg, so, oder priorisiere sie weg.
So, ne? Ja, beziehungsweise bedeutet auch, du musst halt eben dann vielleicht mit, in meinem Fall kann ich ja Mitarbeiter stärker einbinden und Dinge auch weiter delegieren,
ja.
Die dann wiederum Dinge übernehmen und vielleicht auch das eine oder andere, was nicht nötig ist, zur Seite tun oder auch andere Dinge an ihre Mitarbeiter wieder weiter delegieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch in der Trainerorganisation, ich sag mal, 10% Slack haben, die, wenn diese 10% nicht gemacht würden, würde das Unternehmen nicht umfallen.
Ja, das ist aber so ein bisschen diese These, 10% geht immer, ne? Ein bisschen weniger kosten, ein bisschen mehr machen, so, ne? Also ist da so ein bisschen drin. Aber wenn ich jetzt Mitarbeiter bei dir wäre in den letzten 5 Jahren, ist das auch so dein persönlicher Führungsstil, dass du eigentlich versuchst, eigentlich immer noch einen oben drauf zu kippen, damit aus mir die Ineffizienzen, sage ich mal, rausgedrückt werden?
Das hört sich jetzt sehr klinisch an.
Das war
eine Beobachtung an mir selbst, ja. Wir sind bei Trainer, glaube ich, schon auch eine leistungsorientierte Organisation, aber mit einer, so nehme ich das zumindest wahr, auch wenn ich mir unsere Fluktuation angucke, mit einer guten Balance zwischen Arbeit und auch Freizeit. Wir haben eine Vertrauensarbeitszeit. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 5 Tage von zu Hause zu arbeiten, wenn sie es wollen. Ja. Wir versuchen natürlich, Ziele zu erreichen. Das haben wir in den letzten Jahren auch über Gebühr, was auch wiederum dann zu positiven Überraschungen bei den Mitarbeitern führt, in Form von auch Sonderprämien, was ich auch nur für angemessen halte. Mhm. Wir haben auch eine Kultur, die halt mehr als 9-to-5 ist, dass es eben auch so ein Feierabendbierchen gibt oder auch gemeinsame Partys, wo wir halt eben auch alle zusammenstehen. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier Effizienzsteigerungsprogramme bei uns haben. Das haben wir einmal gehabt, 2016, 17. Das war damals notwendig. Ja. Mhm. Das ist jetzt nicht so der Fall. Aber es kann immer mal passieren, wie wir es gerade jetzt Ende letzten Jahres gehabt haben, wo wir halt eben ja auch eine Transaktion gehabt haben, wo wir neue Gesellschafter an Bord gewonnen haben. Das war ziemlich intensiv für uns, ja, und ist so für einige Bereiche. Die mussten dann halt eben auch mal nochmal 10 oder 15% extra ran. Ja, das ist dann mal so.
Wie steckst du das denn eigentlich körperlich weg? Jetzt sind wir ja in einem Club, du bist 68, ich bin 72. Merkst du auch, dass du zunehmend früher an deine Grenzen kommst und dass diese Mentalität, ja, der Schippe drauflegen, dass du auch da, dass es bei dir ein bisschen bröckelt hier und da oder dass du merkst, Kräfte lassen ein bisschen nach?
Also ich würde mal sagen, die Phase 2016 bis 18 war für mich schwieriger als derzeit. Ich habe gerade noch Ende des letzten Jahres ein echt cooles Statement gehört. Wenn du dir den Job aussuchst, den du gerne machst, ja, dann hörst du auf zu arbeiten. Ja. Naja. Also nach dem Motto, dann bist du da gerne und ich mache auch keinen Hehl daraus, Trainer ist ja ein Teil meines Lebens geworden jetzt über die letzten 19 Jahre, dass ich mich da sehr gerne drin aufhalte und bewege und auch mit den Kollegen unglaublich gerne zusammen bin. Und dann ist halt eben die Zeit, die du halt eben intensiv an einem Ziel arbeitest, auch jetzt nicht unbedingt wie Hobby, ja, aber es ist jetzt nicht negativer Stress. Ja.
Also
Ich mache viel Sport als Ausgleich. Ich glaube, das ist für mich wichtig, ne, dass ich halt eben auch meine Phasen habe, wo ich so für mich bin, wo ich auch mal Gedanken sacken lassen kann oder halt nochmal reflektiere. Ja. Ich lasse mich weiterhin coachen, was ich für wichtig erachte, um so sich zu kalibrieren, um auch nochmal gemeinsam zu reflektieren. Ja. Mit einer Person, der ich vertrauen kann und über die letzten Jahre zusammengearbeitet habe, die auch mal so meinen Weg ein bisschen verfolgt habe. Ich glaube, das ist, finde ich zumindest, für eine Führungskraft unglaublich wertvoll.
Mhm. Okay. Ja gut, jetzt müssen wir mal zur Trianel auch kommen. Vorher war noch ein bisschen Stadtkraft. War das noch was, wo wir hingucken müssen? Ist da noch irgendwas Wichtiges passiert oder können wir direkt bei der Trianel einsteigen, 1900?
Ja, das war 2005 dann, also ich bin ja Ende 2001 gegen Enron dann in die Wicken. Ja. Ich war Anfang 2002 mit meinem MBA durch und bin dann halt zur Statkraft gekommen. Ich finde vielleicht nur erwähnenswert, Statkraft ist ein echt tolles Unternehmen mit einer auch wirklich beeindruckenden Unternehmenskultur. Also dieses skandinavische, ausbalanciert, der Mensch ist da sehr stark im Mittelpunkt. Ja.
Starker Kontrast nochmal zu den Angelsachsen, ne? Eigentlich
genau. Dann? Genau. Auch ergebnisgetrieben, muss man sagen. Ne? Null statusorientiert. Da war es auch schon mal so, dass eine Führungskraft in eine Fachaufgabe zurückging, ne? Weil sich das gerade anbot. Ja. Und das war kein Gesichtsverlust. Ja? Ja. Mhm. Also für mich bleibt hängen aus dieser Zeit ein Statement von meinem damaligen Personalchef Einar Haugen. There are no limits to what mankind can achieve if he's not too concerned about himself. Ja, also nach dem Motto, man soll sich nicht zu wichtig nehmen, ja, man soll sich nicht zu sehr aufblasen, sondern man soll einfach machen und dann hat man wirklich auch keine Grenzen in dem, was man erreichen kann. Mhm. Und ich bin bei Statkraft Veganer gewesen, ich bin dort auch dann zum Geschäftsführer für das kontinentaleuropäische Geschäft gemacht worden. Die Traineroption, die sich dann allerdings Ende 2004 auftat, die fand ich unglaublich verlockend, weil halt eben dieses Geschäftsmodell, dass die Gesellschafter auch gleichzeitig Kunden sind und du halt eben über dieses Netz, diesen Netzwerkgedanken eine kritische Masse aufbauen kannst. Das hat mich damals wirklich fasziniert und bin dann halt eben Ende 2004 im Rahmen eines von Klaus Aden moderierten Auswahlprozesses zu der Triennale gekommen.
Frisch gegründet damals, war sie dann, oder? Die waren frisch gegründet.
1999 gegründet.
99, genau, okay.
Und wir waren Ende 2004 so knapp 50 Leute. Mhm. War damals noch absolute Start-up-Atmosphäre. Ja, also es gab so eine Leitungsrunde, in die ich reinkam. Da saßen 16 Leute von 45 Mitarbeitern. Ja, und alle teilten sich mit und jeder wusste vom anderen und was gerade lief und so weiter. Es war ein unglaublicher Spirit, quasi die frühe Phase der Liberalisierung.
Okay, und jetzt sagst du, hast du gerade erwähnt, dass es spannend für dich war und das finde ich bemerkenswert, in ein Unternehmen zu gehen, wo die Gesellschafter gleichzeitig die Kunden sind. Und das ist jetzt auch die Parallele zu der Quantum, wo ich arbeite. Wo auch die Gesellschafter die Kunden sind, wo Stadtwerke etwas gegründet haben, damit sie Aufgaben in der Liberalisierung, nämlich Energie zu beschaffen, mal gebündelt erledigen können. Jetzt, wenn Gesellschafter gleichzeitig die Kunden sind, ist es nicht, wie sagte es einer bei euch, auf Kununu gucke ich auch immer drauf, ne? Verbesserungsvorschläge, das können nur die Gesellschafter. Und wenn die nicht wollen, ändert sich nichts. So, weißt du, das meine ich. Hast du das auch so? Nee, hast du wahrscheinlich nicht gedacht. Du fandst es spannend, warum das so war. Kannst du nochmal sagen, warum es für dich so spannend war, Gesellschafter und Kunden gleichzeitig zu haben?
Also erstmal, ich war halt sehr stark geprägt durch die Enron- und Statkraft-Erfahrung. Wir haben halt versucht, als Enron und Statkraft Stadtwerke als Kunden zu gewinnen und deren Portfolien bewirtschaften zu können, weil halt eben mit Portfoliobewirtschaftung für einen erfolgreichen Großhändler eine Menge Musik spielt. Ja.
Absolut.
Mhm. Und die Stadtwerke haben sich aber nie geöffnet. Ja. Ja. Und warum war das so? Weil die Stadtwerke alle schon in diesen kommunalen Kooperationen hingen, die halt mehr oder weniger die Hand über die gehabt haben.
Welche Kooperation
war das?
Welche Kooperation?
Also Südweststrom. Trianel, Komstrom. Genau.
Also du als Enron, du wolltest da rein und die waren schon in so einem Club und da kamst du nicht ran. Und jetzt hattest du Gelegenheit, in so einen Club reinzugehen.
Und jetzt waren quasi meine Gesellschafter sofort meine Kunden. Ja.
Ach so.
Du hast natürlich recht. Es ist da, die Gesellschafter können dann natürlich jetzt auch Vorgaben machen. Ja. Aber ich meine, da kommt Unternehmertum ins Spiel. Ja. Ja. Und wir haben uns immer auch als eine Art Speerspitze verstanden, dahingehend, dass wir immer wieder neue Themen entfaltet haben für Stadtwerke, die bisher in ihrem Orbit nicht gemacht haben. Ja? Also wir sind bisher immer noch nicht in die gemeinsame Abrechnung gegangen, ja? Weil versuch mal 30 Stadtwerke in der Abrechnung zu homogenisieren, und zwar insbesondere im Geschäft, das deren Brot- und Buttergeschäft ist. Ja. Ja? Hölle.
Okay.
Was wir gemacht haben, ist, wir sind in Felder reingegangen, in denen die Stadtwerke nicht zu Hause sind bisher, ja, mhm. denen sie sich öffnen wollen oder müssen, also nach dem Motto eine Make-or-Buy-Entscheidung. Mhm. Und für Make sind sie zu klein, haben die Kompetenz nicht, haben die kritische Masse nicht, das Kapital, möglicherweise die Systeme nicht, ja, mhm. geschweige denn der Kultur, um die Leute zu kriegen, die dafür notwendig sind. Mhm. Und das Buy wollen sie aber auch nicht so richtig, weil sie wollen ja im Endeffekt auch einen strategischen Einfluss haben auf die Kompetenz oder darauf zurückgreifen können. Ja? Und da sind wir als Trianel eben angetreten, und das machen wir bis heute eigentlich erfolgreich, dass wir überall in den Feldern, in denen sich Veränderungen ergeben, aktiv werden und für die Stadtwerke halt dann neue Geschäftsfelder identifizieren. Mhm. Das ist einerseits das Thema Großhandelbeschaffung. Da kommen wir her, das ist unser Kern. Das ist andererseits das Thema Projektentwicklung. Mhm. Ja. Das heißt also Kraftwerke, erneuerbare Energien. Das ist perspektivisch natürlich auch das Thema Flexibilisierung, Speicherung.
Ja, also ich hänge gedanklich immer noch bei dieser Sache Stadtwerke als Gesellschaft und gleichzeitig Kunden. Kann das jetzt auch so in dem Verlauf bei dir gut nachvollziehen, wenn du, ne, du kommst von der Enron, wo du da nicht reinkamst und hast jetzt die Gelegenheit gehabt, dass das schon zusammen ist. Und du sagst also, du hast jetzt in der Vergangenheit jetzt da keine großen Nachteile erlebt aus diesen beiden Rollen, die in einer Firma sozusagen mein Unternehmen vereinigt sind.
Also es wäre gelogen zu sagen, dass es da nicht auch Nachteile ausgegeben hat. Aber ich würde mal sagen, in Summe haben die Vorteile überwogen, um quasi das Unternehmen aus dem ursprünglichen Nukleus zu dem entwickeln zu dürfen, wo es heute steht. Ja, ich meine, wir sind mittlerweile 400 Mitarbeiter mit über 10 Milliarden Euro Umsatz und einem wirklich sehr erträglichen Ergebnis. Wir haben letztes Jahr knapp 70 Millionen Euro an Ergebnis gemacht, was auch wiederum den Gesellschaftern Dividende und Wertsteigerungen gibt, ja, abgesehen von dem Mehrwert, den die in ihren eigenen Portfolien haben, weil wir ihre Dinge bewirtschaften, ja. Und eben über die Asset Base, wir haben ja gemeinsam 5 Milliarden Euro investiert in die verschiedensten Projekte, davon übrigens über 60% auch in Erneuerbare. Mhm. Da ist halt wirklich auch eine gemeinsame Plattform entstanden, die die Stadtwerke auch für sich nutzen können, um eben jetzt auch die Herausforderungen der Energiewende in den nächsten Jahren auch gemeinsam anzugehen. Mhm. Das ist sicherlich das Thema Integration der Erneuerbaren, weiterer Ausbau der Erneuerbaren, Bewirtschaftung von hochvolatilen Portfolien in diesem immer komplexer werdenden Markt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Lass uns da noch mal einsteigen, dieses Thema auch Energiewende, Klimawende. Und dann können wir gucken, wie so Kooperationen da helfen können oder wo vielleicht auch nicht. Erstmal so generell gefragt, wie guckst du auf dieses Klimawandel-Ding? Auf dieses Thema, was uns seit ein paar Jahren beherrscht, was, ja, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wo wirklich ja so viel Druck drin ist und so viel Bewegung. Und ich kann immer sagen, also meine Sicht drauf ist immer so, generell als These sage ich, wir sind natürlich zu langsam, sagt jeder. Und wir sind in Deutschland zu langsam. Und dann denke ich auch, wir als Energiewirtschaft sind zu langsam. Also irgendwie setzt sich das ja so ein bisschen fort. Und ich habe da schon, ja, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dass alle so in ihrem System, in ihrer Rolle agieren und das auch das Bestmögliche machen, aber dass keiner so Systemfragen stellt. Ich glaube, wir kommen einfach an die Grenzen. Wir können nicht so diese Wenden machen, indem wir möglichst versuchen, die Strukturen so zu lassen, wie sie sind. So ist meine These. Und ich sehe irgendwie selten, dass jemand sagt, lass uns mal diese Strukturen verändern. So ein Beispiel, hatte ich dir im Vorgespräch auch schon mal gesagt, was ich immer höre, wenn man neue Dinge machen will, auch als Kooperation, und man möchte den Klimawandel oder die Energiewende voranbringen, Erneuerbare ausbauen, dann sind es ja am Ende immer irgendwelche Entscheidungen, die durch irgendwelche Gremien müssen. Und dann sagen wir oft Stadtwerke, auch mittlere, kleinere, sage ich mal, aber die sind ja auch Teil des Systems. Du, ich habe 4 Sitzungen, da sitzen nicht nur Expertinnen drin. Ich komme da am besten nicht mit zu komplizierten Dingen. Und wenn ich was außerhalb dieser 4 Sitzungen mache, dann ist die Attention schon mal so groß, da habe ich eigentlich schon verloren. Und keiner, da könnte ich immer, verstehe ich, und dann würde ich sagen, ja, dann lass uns das doch mal ändern, wie die Aufsichtsräte besetzt sind von Stadtwerken, damit die Entscheidungen dort schneller und besser im Sinne der Energie- und Klimawende passieren können. Punkt, das ist so meine Sicht drauf. Und ich denke mal so, wir sind insgesamt alle zu langsam unterwegs. Es ist zu wenig Notstand drin, zu wenig Alarm, der uns von dem bisherigen Art und Weise, wie wir arbeiten, wegbringt, weil wir einfach sofort merken, dass da kommen wir ja nie ans Ziel. Punkt. Ich weiß nicht, ich habe noch ein paar mehr Ideen, aber wie guckst du auf dieses Thema Klimawandel, Energiewende, Rolle von uns als Branche?
Also erstmal Klimawandel würde ich mal sagen, wir brauchen ja nur auf 2023 gucken, das heißeste Jahr, auf immer extremere Wetterphänomene. Das kann Zufall sein, ja. Aber ich würde mal sagen, das Risiko ist zu groß, ja, dass wir es riskieren können, nichts zu tun.
Ja, ja? Dass man sagt, das Risiko zu sagen, dass es dann doch nichts ist, also das einzugehen, genau. Das Eintritt ist halt einfach zu
groß. Ich meine, es kann ja auch in diesen Kausalitäten, es könnte ja theoretisch auch sein, dass das 2 Zufälle sind, die miteinander korreliert sind. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt die 125 Studien nicht alle durchgelesen, um mir daraus ein Bild zu machen. Ja. Ich glaube von der Tendenz her schon auch an die Kausalität zwischen CO2 und globaler Erwärmung, ja, und selbst wenn das nicht so wäre, glaube ich, wäre es ein zu großes Risiko, jetzt einfach so weiterzumachen, ja, weil dazu zu viel auf dem Spiel steht. Also deswegen, es muss kommen, das ist ganz klar. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland ja schon viel dafür unternommen haben, zum Teil aber auch absolut irrationale Entscheidungen treffen, also aus der Steinkohle auszusteigen vor der Braunkohle, ja, wo die Braunkohle erwiesenermaßen die CO2-intensivste Erzeugungstechnologie ist, ja, genauso bei den Preissteigerungen im letzten Jahr die Preisbremse einzuführen, obwohl ja gerade ein Preis auch
Signal.
Effekt ein Signal hat darauf, dass man mal halt eben Energie einsparen muss. Ja? Also wir sind dann an vielen Stellen doch nicht als deutsche Gesellschaft bold enough, ja, sowas dann auch mal durchzuziehen. Ja? Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir vor der Brust haben, wo wir meines Erachtens auch der Bevölkerung transparent sagen müssten, die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif. Ja, ich meine, was wir hier machen, ist, dass wir so tun, als ob das so eben so en passant passiert, ja, sondern das ist eine Megatransformation, die jede Menge Geld kostet und eigentlich auch Verhaltensänderung. Die, eigentlich müssten wir Energie deutlich mehr verteuern. Die Grünen haben irgendwann mal gesagt, Sprit für 5 Mark. Ja, da haben alle gesagt, Zeta und Modio. Ja, mittlerweile sind wir ja schon bei 2 Euro fast, ja, also 4 Mark. Und genauso müsste man bei der Energie eigentlich auch sagen, das ist ein Luxusgut, ja, das müssten wir ganz anders bepreisen. Man kann ja immer noch Sozialtarife machen oder für diejenigen, die es sich nicht leisten können. Ja, aber grundsätzlich haben wir da auch wiederum eine falsche Steuerung. Im Übrigen, auch das ist Teil der Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomik, ja, wie begünstige ich privatwirtschaftliche Entscheidungen, ja, dadurch, dass ich externe Effekte, nämlich Verschmutzung, internalisiere, ja, über angemessene Preise, also CO2-Preise. Ja. So, das mal alles vorangestellt, ist jetzt die Frage, geht das schnell genug, was verändern wir dabei? Kann ich jetzt, ich kann nur für uns reden, wir haben auch festgestellt, ein Windpark mit Stadtwerken gemeinsam hinzukriegen, ist schwierig, weil du brauchst viel schneller in der Entscheidungsfindung, als du durch die Räte der Stadt bist. Ja, also
aber ihr habt es doch geschafft, oder? Ihr habt ja
schon 2011 haben wir im Endeffekt Fondsgesellschaften aufgesetzt mit Vorratsbeschlüssen, über die die Stadtwerke einmal einen gewissen Kapitalbetrag bereitstellen, über die die Stadtwerke dann das Recht von den Kommunen kriegen, bis zu x Millionen Euro in verschiedene regenerative Projekte innerhalb von Deutschland mit einer gewissen Mindestverzinsung zu investieren. Und dann wird das Kapital abgerufen. Du brauchst nur einmal einen Beschluss, der muss gut vorbereitet sein. Und damit investieren wir seit 2011, wir haben mittlerweile im Bereich Onshore und PV eine Milliarde Euro im Stadtwerkeverbund investiert. Damit kannst du dann relativ schnell agieren. Also das heißt, solche Wege gibt es.
Also das war euer Vehikel. Also ihr habt am Anfang gemerkt, das ist allzu langsam und habt ihr dieses Vehikel gefunden, wie man mit Vorratsbeschlüssen und Finanzabruf das beschleunigen kann. Das ist so dann eure Lösung gewesen an der Stelle.
Genau. Ja. Mhm. Es ist aber auch richtig, dass halt eben über das Gemeindewirtschaftsrecht den Stadtwerken an vielen Stellen Fesseln auferlegt sind, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. In anderen Bundesländern ist ja ein deutlich laxeres Kommunalrecht gegeben, wo halt die Betätigung der Stadtwerke deutlich eingeschränkt ist. Auch wenn ja sich eben durch die Liberalisierung und auch durch die Energiewende ein ganz anderes Tätigkeitsfeld für die Stadtwerke ergibt. Und man kann auch nicht sagen, wir haben jetzt hier Liberalisierung und der Wettbewerb kommt zu den Stadtwerken, aber die Stadtwerke dürfen nicht zur Liberalisierung kommen. Also auch mal im Ausland sich zu engagieren oder zu investieren, ist ja gemäß Gemeindewirtschaftsrecht zunächst mal verboten.
Ja, genau. Also das sind ja so Strukturen, von denen du gesprochen hast, wo dürfen sich Stadtwerke betätigen, wo nicht, die sich auch aus meiner Sicht, muss das verändert werden, damit da mehr Dynamik entfaltet werden kann. Jetzt frage ich mich nur, habe ich es auch nicht so mitbekommen, aber ich höre dann selten vom VKU, vom Lobbyverband, so laut, wie jetzt in der letzten Zeit, sag ich mal, agiert wurde, wenn es um Preisbremsen ging, um Sachen, um solche Sachen, dass gesagt wird, wir müssen die Gemeindeordnung ändern. Und zwar überall. Und dass da wirklich auch die Branche den Politikern so dermaßen auf den Schuhen steht und sagt, wenn wir das nicht dort ändern, dann werden wir in dem bestehenden System, wird es nicht klappen. Ist das eine falsche Wahrnehmung aus meiner Sicht?
Du bist ja auch so ein bisschen. Du hast recht, dass es auf Bundesebene nicht thematisiert wird, weil es halt eben ja auch immer landesspezifische Themen sind. Ne? Also in den Landesverbänden wird das schon adressiert. Da wird dann aber auch eher hinter den Kulissen gearbeitet. Also ich habe selber auch bei Frau Scharrenbach gesessen im letzten Jahr. Wer ist das? Gemeinsam mit dem Geschäftsführer, die ist Innenministerin in Nordrhein-Westfalen, mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Borken, Ron Kessler, wo wir halt gemeinsam nochmal einen Vorstoß gemacht haben für die Lockerung des Gemeindewirtschaftsrechts. Weil, und ich meine, auch das ist eine Stilblüte und eine kleine Anekdote am Freitagabend, wenn wir eine 25.000 Euro GmbH als Triennel gründen, und wir haben einen Gesellschafter, der an der Träne mit 1% beteiligt ist. Dann sind das 250 Euro, die er übernimmt. So, wenn dieser Stadtwerke-Gesellschafter wiederum 8 Gemeinden hat, die an ihm beteiligt sind, und einer mit 5% beteiligt ist, dann wird der für 12,50 Euro einen umfangreichen Gremienprozess anstoßen müssen, dass sich die Trianel an dass so eine Gesellschaft gründen darf. Ich meine, das ist doch ökonomischer Kokolores. Und ich meine, es ist ja nachvollziehbar, dass man halt eben vermeiden will, dass halt eben ein Stadtwerk, was weiß ich, in eine Raffinerie in der Ukraine investiert oder wo auch immer. Aber es gäbe ja Bagatellgrenzen, dass man sagt, ab 50.000 Euro oder was auch immer.
Genau.
Das ist nicht vermittelbar und in der jetzigen Koalition, wir haben das auch wieder angetestet, gerade kein Thema. Und klar kannst du es dann immer beschreien, aber dann heftet uns wieder der Ruf an. Die können ja nur lamentieren und machen ja nicht.
Ja. Ja, das kann sein. Aber ich würde mir da auch vorstellen, sowas wie, dann stellen die Stadtwerke eben mal ihre Belieferung ein. Dann sagst du, wir machen jetzt mal gar nichts. Also, weil so, ich habe immer den Eindruck, dass vor dieser Riesenaufgabe Klimawandel, dass da nicht bis zu den wirklich letzten und ganz letzten Mitteln gegriffen wird, sondern immer nur geguckt wird, ja, wie ist das im bestehenden System? Wie demokratisch, kommunal, Verwaltung? Was kann ich, was darf ich? Da würde ich mir einfach wünschen, dass die da mindestens
genau. Also ich sehe den Punkt, Timo. Ich glaube, dass wir als Branche generell ein Kommunikationsproblem haben. Aha. Dass wir nicht geschickt genug kommunizieren. Ja? Wir haben nicht die Hoheit über diese Kommunikation, sondern wir sind eigentlich eher Getriebene. Ja? Ich meine, was im letzten Jahr passiert ist mit den Preisbremse oder noch im vorletzten Jahr mit der Gaspreisbremse, die schon verabschiedet wurde und dann auf den letzten Drücker doch nicht umgesetzt wurde. Ich meine, was das an Millionen Euro an Administrationskosten in den Werken war, aufsetzen nachher wieder nicht, jetzt auch diese Preisbremsen, dann wurden sie jetzt wieder abgeschafft. Ja, die Stadtwerke, die ganzen Energieversorger sind alle immer nur Getriebene. Ja, da wird halt eben hü-hott was verändert. Klar, sind alles anspruchsvolle Probleme, ja. Aber es wird eigentlich so vorausgesetzt, dass die Branche das so irgendwie umsetzt, ja. Und sie sind danach immer noch die Schmuddelkinder, obwohl sie im Endeffekt durch diese Ukraine-Krise echt den Laden am Laufen gehalten haben und auch von der Politik darauf verpflichtet wurden, ja. Und dann kommt halt eben die Politik zum BDEW-Kongress. Der Bundeskanzler spricht da und anstatt eben mal mit der Branche in Austausch zu gehen, zu appellieren, zu motivieren, zu danken, zu motivieren, weiterzumachen, aufzufordern, die Energiewende zu leben, ja, wird da vom Papier abgelesen, total emotionslos, ja. Also ich glaube, dass wir wirklich als Branche viel lebhafter kommunizieren müssten. Ich glaube auch manchmal mit einem offenen Brief der Branche. Wir stehen zu der Energiewende, wir wollen, aber wir brauchen auch das und das und das. Und das ist wieder aus zu dem, was ich eingangs mal gesagt habe. Ich glaube einfach, wir wollen machen, wir wollen investieren, aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen. Und ich bin dem Vermögen meiner Gesellschafter verpflichtet. Ich kann nicht auf meine persönliche Überzeugung, dass Gaskraftwerke in der Zukunft benötigt werden, mal eben so ein Gaskraftwerk dahinsetzen.
Oder abschalten.
Ja, und dann, und dann bauen wir das dann und dann hat sich die Politik entschieden, dann fördern sie jetzt doch nochmal weitere Kraftwerke, aber die Bestandskraftwerke werden dann nicht mehr gefördert. Ja. Haben wir alles gehabt. Ja. Ja, und dann ist dein Kraftwerk, was du gerade gebaut hast, ist dann verwässert. Und deswegen, wir haben uns selber in eine Situation reinmanövriert, wo Vertrauensschutz echt verloren gegangen ist. Mhm. Und wirklich ein Investitionsattentismus sich breit gemacht hat. Das kriegst du nur dadurch korrigiert, dass du stabile Rahmenbedingungen wieder schaffst und auch ein eher marktwirtschaftlich getriebenes Investitionsklima und nicht, dass der Staat dir immer wieder sagt, jetzt investiere hier, investiere hier, investiere hier. Wir sind mittlerweile fast schon wieder in der Zentralverwaltungswirtschaft angekommen. Mhm.
Aber kannst du nicht auch verstehen, wenn so ein Habeck oder ein Politiker sagen, ja, ihr wollt stabile Rahmenbedingungen, frag mich mal, wie ich Politik mache. Es gibt keine stabilen Rahmenbedingungen da draußen. Internationale Geopolitik ist Sandkasten, ist, ich habe den längeren, du hast den kürzeren. Guck, also so, ich könnte dann auch verstehen, dass die sagen, Alter, ich reibe mich ja auch auf und flippe durch die ganze Welt und ihr müsst es natürlich auch, ist klar. Also es kann nicht sein, dass wir an der Schnittstelle zwischen der wilden Außenwelt und der Innenwelt dann alles abpuffern und ihr habt ganz saubere Rahmenbedingungen. Da denke ich dann manchmal auch.
Ja, also kann ich nicht ganz gelten lassen, gibt es eine klare Aufgabenteilung. Der Staat setzt im Lichte einer gewissen Unsicherheit gewisse Rahmenbedingungen. Ja, so, und innerhalb dieser Rahmenbedingungen wird investiert. So, und wenn dann die Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, weil sich die externen Faktoren anpassen, dann muss man sich darüber unterhalten. Und wenn halt eben die Rahmenbedingungen auch angepasst werden, weil die gesellschaftspolitische Überzeugung ist, dass Dinge verändert werden müssen, dann muss man halt eben sowas auch, so eine Veränderung auch finanzieren. Also, ich sag dir mal, dass beim KVBG, ja, das halt KVBG. Eben. Beim Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, also dem Ausstieg aus der Kohle, dass dort beschlossen worden ist, dass Kraftwerke nach 17 Jahren stillgestellt, abgeknipst werden, obwohl die erst nach 20 Jahren durchfinanziert sind. Und dass diese 3 Jahre quasi die Investoren tragen sollen, ja, das ist eine Enteignung. Ja, und das würde normalerweise auch im kommunalen Bereich Klagen nach sich ziehen, wenn die kommunalen Unternehmen klagen dürften. Die kommunalen Unternehmen haben aber eingeschränkte Klagerechte, deswegen wird nicht geklagt. Internationale Unternehmen klagen gegen den Kohleausstieg und werden genauso erfolgreich sein wie die Vattenfall, die gegen den Kernenergieausstieg geklagt hat. Du kannst nicht über Nacht geltendes Recht einfach so verändern, ohne diese Veränderung auch monetär zu entgelten. Das ist so, als ob du ein Hauseigentümer bist und dann wird gesagt, naja, wir bauen da jetzt eine Autobahn drüber und ist halt dein Pech, haben sich halt die Rahmenbedingungen verändert.
Gut, das sind natürlich so alles extreme Beispiele, ne? Aber jeder muss das, kann man auch vorstellen, dass jemand sagt, so jeder muss sein Ding tragen. Das ist halt so, ne? Also wieder wie deine Eltern, Aufbau nach dem Krieg, da die Regeln werden neu geschrieben, ne? Also ist immer, vielleicht finden das manche dann immer krass, so Aufbau nach einer Komplettzerstörung. Aber so gewisse Parallelen von der Größe der Aufgabe sehe ich auch und von dem, dass dann gewisse Sachen auch, gewisse Härten weitergegeben werden. Aber ja, ist vielleicht auch ein bisschen, bin da auch nicht so ganz mit mir im Einen. Das sind so Aspekte, die ich da sehe. Aber lass uns nochmal zurückgehen zur Branche. Siehst du dann schon letztlich die Energiewirtschaft und die Stadtwerkebranche innerhalb der Rahmenbedingungen, wie sie jetzt sind, wie sie sich auch laufend verändern, wie in Interventionen dann auch kommen, gut aufgestellt und gut unterwegs? Also so machen sie das Maximale, was geht innerhalb dieser verrückten, in dieser verrückten Welt?
Also ich glaube, dass die Veränderungen, die vor uns liegen, dass die derart fundamental sind, dass die für Stadtwerke alleine so gar nicht darstellbar sind. Und wir als Triennale sind ja spezialisiert zum Beispiel auf diese Themen Projektentwicklung und Handel, Flexibilisierung, Integration Erneuerbare, aber eben nicht auf Smart Metering, auf moderne Mobilität. Abrechnung, auf Endkunden, auf neue Endkundenprodukte, auf ganz moderne Energiedienstleistungen. Also das ist ja auch das, ein Stadtwerk muss ja immer breiter aufgestellt sein, auch bei einer bestehenden Mannschaft und hat auch noch für die Zukunft dieses Thema Kampf um kluge Köpfe. Ja, bei einer schwindenden Alterspyramide, ja, wird es immer herausfordernder, topqualifizierte Arbeitskräfte zu finden, die das halt eben alles bewegen sollen. Also das sind schon große Herausforderungen. Deswegen glaube ich, haben die Stadtwerke da ein Uphill-Battle vor sich. Und deswegen glaube ich, müssen sie sich auch strategisch so aufstellen, dass sie überlegen, was kann ich selber machen und was mache ich mit Dritten, was mache ich vielleicht auch nicht, gebe vielleicht auch ein Geschäftsfeld an Dritte ab oder mache das in einer Partnerschaft. Stadtwerke haben ohne Frage als Kernkompetenz eine unglaublich starke Marke vor Ort, haben eine hervorragende lokale Kenntnis, haben die Netze vor Ort, ja, perspektivisch auch immer mehr Zugang zu den Erneuerbaren in der Region, ja. Dazu ein, glaube ich, sauberes technisches, energiewirtschaftliches Verständnis. Und das gilt es halt auch zu hebeln mit Innovationskraft und auch Kompetenzen aus anderen Feldern. Und dafür würden sich meines Erachtens die eine oder andere Partnerschaft anbieten.
Auch unter Stadtwerken, also siehst du zum Teil auch Stadtwerke, die zunehmend jetzt mehr fusionieren, siehst du immer noch diese Vielfalt? Frage gibt es immer wieder, da brauchen wir so viele Stadtwerke. Wie siehst du das? Kann man aus den 900?
Also wir sehen ja schon Konzentrationstendenzen, die zum Teil curam publico laufen. Wir haben ja gerade in Aachen die Fusion von der Stavag und der Envor gesehen. Wir sehen Konzentrationstendenzen entlang des Rheins, Rheinenergie, Düsseldorf, Duisburg.
Verflechtung einfach.
Genau, oder die NEW, die ja auch aggloomeriert. Ja. Also das ist jetzt nur auf NRW betrachtet. Mhm. Ich glaube, man muss sich wirklich die Frage stellen, was ist eine optimale Betriebsgröße? Die gilt natürlich auch für Netze. Ja? Und man muss sich auch wiederum historisch fragen, wie sind Stadtwerke gegründet worden? Die sind entlang der Stadtgrenze gegründet worden. Wenn ich halt eine Stadt mit 20.000 Einwohnern habe, habe ich halt ein kleineres Stadtwerk, als wenn ich eine Stadt mit 500.000 Einwohnern bin. Ja? So, und dann frag dich mal andersherum, wenn du jetzt auf der grünen Wiese in dem heutigen Marktdesign die Energiewirtschaft zuschneiden würdest, ja, würden die Stadtwerke dann in dieser Form da sein?
Ja, ja? Genau.
Und da, ich glaube, man kann sich auch beide Fragen mal beantworten und dann übereinander legen. Ja? Ja. Und deswegen glaube ich, wird es von der Tendenz her eher auch Konzentrationstendenzen geben. Die Stadtwerke haben, wie ich ja eben schon beschrieben habe, gewisse Stärken. Ja? Die können auch dazu führen, dass man weiterhin vor Ort alleine ist, wenn man halt starke Partner auch im Hintergrund hat. Ja? Aber ich erlebe das ja auch bei uns in der Kooperation, dass gerade Geschäftsführer kleinerer Stadtwerke sagen, wir haben mittlerweile so große Herausforderungen durch die verschiedenen Themen, die auf uns zukommen, ja, es wird für uns immer schwieriger, die ganzen neuen strategischen Initiativen auch zu entfalten, weil wir gar nicht mehr nachkommen.
Genau, das Thema ist einfach, viele Themen sind einfach übermannsgroß und bin ich voll bei dir. Wie schaffst du denn das? Was muss man denn schaffen in so einer Kooperation, dass diese kleinen, und jetzt habt ihr zum Schluss zuletzt auch Gelsenwasser und DEW dazu bekommen, größere, dass das für alle klappt, so eine Kooperation, wie ihr sie seid. Dieses Ausbalancieren der Großen und Kleinen, die irgendwie zusammenrücken müssen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Habt ihr da irgendwie so eine Secret Source gefunden? Oder ist das Wining and Dining? Oder wie macht ihr das?
Also wir haben ja letztendlich den Entwicklungsweg der Trainer heute etwas verkürzt behandelt, weil wir an vielen Stellen zu Recht natürlich links und rechts abgebogen sind. Ja. Aber wir sind ja von 2005, da waren wir 20 Gesellschafter, bis 2016 in etwa, da waren wir dann 57, kontinuierlich gewachsen. Und wir haben so jedes Jahr einige Gesellschafter neu aufgenommen und ins System integriert und verdaut. So, dadurch ist diese Struktur peu à peu gewachsen und es ist eine vertrauensbasierte Plattform entstanden. Ich glaube, das Thema Vertrauen ist unglaublich wichtig.
Ja.
Da haben wir sicherlich als Unternehmen auch zu beigetragen, mit der Mannschaft, auch mit dem Umfeld, was wir bereiten. Das Thema Wining und Dining, was du eben angesprochen hast, also ich bin beziehungsgetriebener Vertriebler. Ja. Ich glaube auch, mein Konzept ist so das emotionale Konto. Du musst erstmal einzahlen, bevor du auch wieder was abheben kannst.
Ja. Ja. Wie damals bei der Dresden.
genau, da war es falsch rum. Ja. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in so einem Netzwerk auch irgendwo erstmal in dieses Netzwerk etwas reintun und ein wertschätzender Umgang miteinander, der vor allen Dingen auch von den Vorsitzenden unserer Gesellschafterversammlung oder auch vom Aufsichtsrat immer sehr proaktiv gelebt wurde. Das heißt, in dem Moment, in dem wir in Richtung einer Abstimmung kamen, wo halt 5 kleine Gesellschafter oder 8 kleine Gesellschafter gesagt haben, nee, da haben wir echt Gesprächsbedarf, das sehen wir so jetzt nicht. Und
haben aber eigentlich nur wenig Prozente in der Abstimmung. Ne? Also könnte man nicht ignorieren, wenn man wollte.
Dann wird das Thema, also wir haben es gerade im Dezember jetzt bei der Gesellschafterversammlung nochmal erlebt, da haben sich einige kleine Gesellschafter, ohne jetzt Vertraulichkeiten preiszugeben, kritisch geäußert. Ja. Ja? Und wir haben den Beschlusspunkt von der Agenda genommen. Und der wird jetzt nochmal nachgearbeitet. Ja, und dann kommt der im März verbessert nochmal auf die Agenda.
Obwohl ihre Macht gar nicht so groß wäre, wenn man reine Anteile nimmt. Genau. Ja.
Also du hättest auch durchregieren können. Es war sogar im Aufsichtsrat schon anempfohlen zum Beschluss in der Gesellschafterversammlung. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig und auch vertrauensbildend. Ja? Mhm. Selbstverständlich hat es auch in den letzten Jahren, auch in der Trianel, auch Konflikte zwischen großen und kleinen Gesellschaftern gegeben, nämlich die großen Gesellschafter, die wollen halt eben eher Ausschüttung, weil sie haben ja Kapital in der Gesellschaft, sie haben die Risiken getragen.
Ja.
Die kleinen Gesellschafter wollen eher die Werkbank, die wollen günstige Dienstleistungen, weil sie halt eben auch wenig Ausschüttung erwarten. Und diesen Stretch zwischen Genossenschaft, Kostenorientierung und Gewinnmaximierung. Ja, das habe ich Dieter Attig, der war der Gründer der Trinel 2005, schon gefragt, was sind wir denn jetzt eigentlich?
Ja. Ja,
sind wir kostenorientiert oder gewinnmaximierend? Meinte der, musst du beides machen. Ja?
Okay.
So, und den haben wir aber in den letzten Jahren schon aufgelöst, dass wir gesagt haben, wir sind doch eher gewinnorientiert, ja, weil wir letztendlich für die Gesellschafter letztendlich auch eintreten. Und wir wollen natürlich Mehrwerte bei den Gesellschaftern schaffen mit Dienstleistungen, wo Dinge auch in den Portfolien landen. Aber wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass da nachher ein Ergebnis bei hängen bleibt, um die Risiken, die ja eben über die Kapitalisierung der Trienel auch abgepuffert werden, auch entsprechend zu vergüten in Form einer Dividende.
Okay. Apropos Dividende und Geld. Es ist auch unheimlich viel Kapital notwendig für diesen Riesenumbau. Könntet ihr euch auch vorstellen, dass ihr irgendwie den Stadtwerken, Gesellschaften dabei helft, Kapital überhaupt mal zusammenzubringen für diesen Umbau? Also wie so eine Bank auch irgendwo zu agieren, um diese Lücke zu füllen? Weil das ist, glaube ich, so im letzten Jahr die häufigste Frage wäre es gewesen. Woher nehmen wir das Geld für diesen ganzen Umbau? Also unabhängig von den Rahmenbedingungen, von dies und das, wenn man einfach diese 600 Milliarden da, die der VKU, wenn man das runterrechnet auf mein Stadtwerk, wo kriegt das Geld her? Da bin ich irgendwie so mit den klassischen Instrumenten oft schnell am Ende. Könntet ihr euch auch vorstellen, euch da zu engagieren? Oder seht ihr auch dieses Thema als Problem und als Möglichkeit für die Trianel?
Also ich glaube, der Finanzmarkt ist schon sehr effizient. Ja. Zunächst mal haben wir die ganzen Stadtwerke für sich auch Zugänge zu Kapitalmärkten für ihre eigene Finanzierung. Ja. Darüber hinaus realisieren wir ja die Projekte, also die gemeinsamen Investments über Projektgesellschaften. Wir haben also in der Trianel in den letzten 15 Jahren haben wir über 5 Milliarden Euro investiert mit ungefähr, 600 bis 700 Millionen Euro Eigenkapital. Mhm. Ja, also das heißt, da sind vielleicht ein bisschen mehr doch so, also knapp 1 Milliarde wird es wahrscheinlich so sein, also 800 bis 900. Ja. Das heißt also Kapitalquote unterhalb von 20%, ja, Eigenkapitalquote und der Rest ist halt eben im Rahmen einer Projektfinanzierung über Banken da auch schon in das System reingekommen. Ja, und auch perspektivisch Projekte, wir verfolgen einerseits ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk in Hamm. Das wird wahrscheinlich nochmal so 500 Millionen Euro kosten. Wir wollen einen Batteriespeicher bauen. Wir wollen einen Elektrolyseur bauen. Das wird halt eben auch wiederum über eine Projektfinanzierung angeschoben. Und damit hätten wir letztendlich dann auch Mittel gesourced, die Stadtwerke selber nicht einbringen müssen.
Okay, also ihr sagt, ihr baut schon oder habt schon eigentlich seit längerem so eine Struktur, wo Geld reinfließen kann in diese Projekte, die dann gemeinsam angegangen werden. Ne? Jetzt hilft das vielleicht nicht beim Umbau des Gasnetzes, weil so ein Projekt habt ihr wahrscheinlich nicht. Ne? Gemeinsamer Umbau von Netzen, so manche Sachen bleiben dann doch bei den Stadtwerken oder sie müssen sich selber kümmern. Ne? Aber ihr habt da eigentlich schon so Dinge gebraucht. Ja, okay, dann biegen wir mal auf die letzte Gerade ein. Ich hatte das eben schon so ein bisschen auf der Zunge, wo ich gefragt habe, wie schafft man das Große und Kleine, bei Laune zu halten, Gesellschafter in so einer Kooperation. Und letztlich ist das auch, wenn ich das so richtig verstehe von dir, ein Kulturthema von den Großen oder von den Leuten, die da in verantwortlichen Rollen sind, das zu gewährleisten einfach. Also auch für mich dann wieder ein Kulturthema. Und das ist ja auch irgendwie so dein Steckenpferd, was du mir noch so mitgegeben hast, wo du auch einen Artikel drüber geschrieben hast oder wo du auch, weiß nicht wann, musst du mal erzählen, wie du da so reingekommen bist. Du sagst ja, du bist selber, wirst du schon lange gecoacht, du bist aber auch selber Coach geworden. Warum ist das für dich so zentral und wo können wir damit noch landen in dieser Stadtwerke-Wirtschaft? Weil ich habe nicht so den Eindruck, dass das so dieses Kulturthema, dass das gerade in so harten Zeiten wie jetzt, dass das so weit oben auf der Agenda steht.
Also ich glaube, also Kultur und Coaching, Coaching-Führung sind ja zwei unterschiedliche Themen, die aber sicherlich kommunizierende Röhren sind. Ich habe einfach durch die Genese meiner Vita, ja, bin ich mit der vielleicht auch Vorprägung, ne, von menschlichen Beziehungen, auch familiär, habe ich halt dieses Kulturthema als unglaublich stark empfunden. Ja, also auch durch dieses Kontinuum extremer Kulturen, Ruhrgas, Enron, BP, Statkraft, ja. Daraus habe ich aber für mich auch gesehen, dass halt eben in einer Unternehmenskultur ein unglaublicher Wert an sich ist, ja. Und so, das ist für mich so eine Art Klebstoff, ja, der die Menschen zusammenhält. Und Kultur in einem Unternehmen passiert ja ohnehin, selbst wenn du es proaktiv nicht beeinflusst, entsteht Kultur. In dem Moment, in dem Menschen zusammenkommen, entsteht ein System von Werten, von symbolhaften Handlungen, von Habits und so weiter. Überleg mal, du hast ein Unternehmen mit 5 Leuten und am 1. Januar kommen 2 neue Leute rein und die beiden Leute schütteln allen anderen die Hände. Ja? Das heißt, dadurch hast du dann kurz Zeit später eine neue Kultur herausgeprägt, wo sich vielleicht alle untereinander die Hände geben und dadurch vielleicht eine persönlicherer, wertschätzenderer Umgang entstehen kann. Ja? So, man kann natürlich aber auch sowas proaktiv auch leben und gestalten. Und das ist natürlich einfacher in einer wachsenden Organisation wie der Trianel. Ich meine, wir waren damals 45 Leute. Wenn du dann auch Leute reinholst, die deinem kulturellen Selbstverständnis eher entsprechen, also be bold, ne? So, man kann ja mal bei Steve Jobs auch so nachlesen, wie der so Kultur gelebt und geprägt hat, ja. Und dann auch strukturierte Organisationsentwicklungsprozesse leben. Also wie kann ich meine Organisation, wie kann ich meine Kultur weiterentwickeln? Dann kannst du damit ein Asset bauen, das halt gerade in, da sind wir ja dann wieder bei der VUCA-Welt, gerade in unsicheren Zeiten auch Halt gibt und allen Mitarbeitern irgendwo eine Orientierung, wo es weiter hingeht. Ja? Und Kultur als Klebstoff ist auch wichtig in dieser Phase jetzt gewesen von Corona, ja, wo die Leute nicht mehr physisch so interagieren, ja, dadurch, dass du halt eben ein Zusammenleben hast, das kannst du natürlich auch weiterhin stimulieren. Wir haben in der Corona-Zeit haben wir virtuelle Weihnachtsfeiern gemacht, regelmäßige virtuelle Treffen und so weiter, um halt einfach diesen Austausch zu haben. Bei uns ist ja wiederum auch der Austausch zwischen den Leuten, weil wir eine Wissensunternehmung sind, also humankapitalbasiert. Unsere Leute schaffen im Endeffekt die Innovation. Da müssen die natürlich irgendwo auch vernetzt sein. Ja. Und das herauszuprägen, dadurch entstehen meines Erachtens Erfolgsfaktoren. Und da, wenn wir jetzt ein reines Produktionsunternehmen wären oder ein Netzbetreiber mit einer ganz anderen Unternehmenskultur, da könnten wir noch so viel Innovation als Strategie entwickeln. Das wird in so einer Kultur nicht passieren. Ja? Das heißt, als eher traditionell verankertes Stadtwerk ist dieses Thema Kultur als Entwicklungsfaktor ein wertvoller auch für die weitere Transformation des Unternehmens in Richtung einer Innovationsplattform. Und das Thema,
Entschuldigung, ich gehe da mal rein. Wie würdest du die Kultur bei der Trianel beschreiben? Wie habt ihr das aus deiner Sicht ausbalanciert? So Hierarchie, Autonomie, seid ihr komplett agiles Unternehmen, komplett selbstorganisiert oder seid ihr eher pyramidal, dann doch noch letztendlich leistungsorientiert? So, oder wie würdest du das beschreiben heute und wo würdest du sagen, müsstet ihr euch noch hinentwickeln?
Also wir sind wir haben eine Aufbauorganisation, ja, die allerdings sehr flach ist, mit 16 Bereichsleitern, ja, und Hierarchie besteht in Form dieser Organisation, ist aber allerdings allenfalls ein ordnendes Element, ja, und ich meine, könnt ihr mal gucken hier, das ist mein Büro, ja,
ich kann
das
auf die andere Seite Tür. Gucken.
So, und dann hast du hier links eine Treppe, ja. da ja. und dann hier eine Treppe da. Ja. ja. Und innerhalb
mir ist das Gebäudes dann auch nicht. Ja.
Mhm. Habe ja. ich mich bewusst in die Mitte gesetzt, ja. um halt eben
nicht dieses Top-Down.
A, Ansprechpartner zu sein und B, auch andere Leute ansprechen zu können.
Ja.
Und ich glaube, auch da, da sind wir auch Gebäude können ja Kultur einerseits ausdrücken, aber andererseits auch prägen. Ja? Und wenn sich der Vorstand in die oberste Etage weggeschlossen hat, ja. ist schon mal ein Austausch schwieriger möglich. Also insofern ist Hierarchie bei uns zwar da, aber allenfalls um Ziele runterzubrechen, aber eben kein Status als solcher. Mhm. Ja, wir sind echt eine Meritocracy, wo halt eben wo Leistung ja. eben auch anerkannt wird und man eben auch über Leistung sich seinen Respekt verdient. Und Leistung kann halt eben sein, einerseits gute Ergebnisse, kann aber auch sein, eine Arbeit für das Unternehmen im Sinne von, man hat in einem Organisationsentwicklungsteam mitgearbeitet, man hat sich eingebracht für eine Neujahrsparty, die halt eben organisiert wird. Man hat irgendwie ein karitatives Projekt mitgestaltet. Also einfach Engagement. Ja? Frage nicht, was das Unternehmen für dich tun kann, sondern was du für dein Unternehmen tun kannst. Ist ein bisschen Plattitüd, aber ist eine Haltung.
Und wo würdest du sagen, müsstet ihr jetzt noch euch noch hinentwickeln in der Kultur, wenn sie jetzt heute ist, wie du sie beschrieben hast? Gibt es Bereiche, wo du sagst, die müssen wir noch ein bisschen anpassen oder ja, an die Rahmenbedingungen noch?
Ja. ja, also du hast eben ja das Wort agil gebracht. Ich glaube, dass wir auch als Unternehmen, wir sind, werden jetzt dieses Jahr 25, wir sind so, kommen auch so ein bisschen in die Jahre, ja, ja. Und wir in dem Moment, in dem man sich einrichtet und in so einer etablierten Aufbauorganisation lebt, ja, man muss vielleicht auch ab und zu mal wieder Strukturen und Krusten aufbrechen, mhm. ja, um eben diesen Hunger und auch diese Innovationskraft aufrechtzuerhalten.
Always day one, ne? Wie bei Amazon, ja, genau.
Genau.
Also wirst du in den nächsten Jahren die Aufbauorganisation nochmal komplett neu nochmal crashen und neu entstehen lassen, oder?
Also ich glaube, komplett dazu ist der Laden mittlerweile zu groß und dazu sind die Prozesse auch zu etabliert, das wäre vielleicht vermessen, ja. Mhm. Aber hier oder da Akzente zu setzen, das halte ich für sinnvoll.
Mhm. Okay, lieber Sven. Was hätte ich dich denn jetzt noch fragen sollen, was du unbedingt gerne losgeworden wärst. Du hättest natürlich eigentlich die ganze Zeit lieber über Trianel gesprochen, so, ne? Aber wir haben ja gesagt, wir gehen flippern ein bisschen durch deine 30 Jahre und durch dein Leben und mussten mal hier und dort abbiegen, was ich auch sehr wertvoll fand. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du so mitgeben willst, was dich so gerade bewegt, so im positiven wie auch im negativen Sinne, aber vielleicht auch eher im positiven? Wenn du jetzt auf das Jahr
blickst. Also ich erstmal fand ich das, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir weit über 2 Stunden vergangen sind. Unglaublich kurzweilig. Ich fand es auch für mich selber sehr aufschlussreich, weil man auch in einige Dinge nochmal anders reinguckt nach dem Gespräch. Für mich vielleicht so als Erkenntnis aus diesen 30 Jahren, wenn ich immer auch jetzt Ende Januar nach Berlin fahre zu dem vermeintlichen Energiegipfel und da viele alte Kollegen aus Ruhrgaszeiten, aus Stadtkraftzeiten und zum Teil noch erst Enron-Zeiten wiedersehe. Also der Jakob Mainz, der gerade zur RWE aufgerückt ist, bei der Avis Supply and Trading ist einer meiner ersten Mitarbeiter bei Enron damals gewesen, 2001. Dass man sich immer mehrfach im Leben sieht. Ja? Mhm. Und dass es deswegen total wichtig ist, wie man untereinander umgeht, dass man immer wertschätzend bleibt zueinander, selbst wenn man mal irgendwo im Groll rausgeht, dass man immer geordnet und freundlich auch einen Schnitt macht, weil früher oder später wird man sich eh wiedersehen.
Alles klar. Dann vielen lieben Dank.
Danke dir auch. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende, genau. So, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Das war also der Sven, den sicherlich sehr viele aus der Energie- und Stadtwerkebranche kennen werden. Obwohl uns nicht viele Jahre trennen und ich mit Jahrgang 72 irgendwie auch zu dieser Generation Golf gezählt werde, empfinde ich mich aber eher der Generation Y
zugehörig. Also warum das alles, warum genau so und nicht anders. Und ein bisschen deswegen mache ich wohl auch diesen Podcast und diese meist etwas persönlicheren Gespräche mit Menschen aus der Branche. Insofern war es nochmal ganz schön auch für mich, die Entwicklung der Energiewirtschaft von der Liberalisierung bis zur Nachhaltigkeit, bis zu den erneuerbaren Energien heute als Beifahrer gewissermaßen in einem Generation Golf zu erleben. Viele aus dieser Generation sitzen heute an zentralen Schaltstellen und entscheiden mit über das Tempo und die Wege in eine Energiewelt, die gerade dabei ist, sich komplett neu zu erfinden. Insofern sehr spannend für mich und ich hoffe auch ein bisschen für euch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren, am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht dalassen. Ich antworte as soon as possible. In diesem Sinne.